I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Und ja, mir Markus. Wir sehen uns heute wieder einen Film an und nehmen dazu einen Audiokommentar auf. Und diesmal ist das Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und bevor ich dich frage, warum, kurz als Hinweis für euch. Das ist quasi der Auftakt von einer Dreierreihe. Wir wollten ohnehin irgendwann mal Star Wars besprechen und haben uns jetzt diese drei Sommermonate genommen, um drei Star Wars Filme zu besprechen. Aber wir wollen nicht eine der drei Trilogien am Stück besprechen, sondern wir haben uns überlegt, was könnte man machen, was vielleicht mal noch nicht so häufig gemacht wurde, was wahrscheinlich schwer genug ist im Zusammenhang mit Star Wars. Und haben uns dann überlegt, warum besprechen wir nicht einfach jeweils den ersten Film der drei Trilogien, also Episode 1, 4 und 7, und schauen mal nicht nur den Film selber, sondern überlegen auch so ein bisschen, wie ist eigentlich dieser Film so als Anfang der Trilogie und wie setzen sich diese drei Trilogien so ein bisschen voneinander ab, also so ein bisschen pars pro toto quasi den ersten Teil für die Gesamttrilogie auch so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, Martin, ich glaube, dir war es wichtiger als mir, dass wir Star Wars irgendwann besprechen, oder zumindest für dich war es drängender als für mich, sagen wir es mal so. Ja. Warum eigentlich?
Ja, erstmal danke, Markus, für die Einleitung. Ich will erst noch mal kurz auch ergänzen zu unserer Entscheidung, warum wir denn jetzt immer den ersten Teil der Trilogie jeweils uns anschauen. Weil bei Star Wars gibt's ja auch diverse Diskussionen darum, ja, mit welchem Film fängt man denn an? Oder in welcher Reihenfolge muss man die Filme gucken? Gerade wenn jemand noch nie einen Star Wars gesehen hat. Und da gibt's ja unterschiedliche Philosophien, ne? Sowas wie erst die alte Trilogie, also mit Episode 4 starten.
Also in der Chronologie, wie sie rauskam.
Genau. Genau, richtig. Dann gibt es ja auch noch die Varianten zu sagen, dass man Episode 1 und 2 guckt, dann Episode 4, 5, 6 und dann Episode 3. Also es gibt ja unterschiedliche Philosophien dazu. Und wir haben uns deshalb mal entschieden, einfach jeweils immer den ersten Teil zu gucken. Und ich habe mich für Star Wars entschieden und den vorgeschlagen, weil ich muss sagen, wenn wir auch über Blockbuster reden, dann müssen wir natürlich auch über Star Wars reden. Und ich finde, Star Wars ist immer noch mal ein, auch für mich, also ich spreche da schon als Fan, würde ich sagen, ein ganz eigenes Epos, was sich noch mal von anderen Filmen einfach absetzt, weil es einfach so eine Schlagkraft hat, so eine unglaublich große Wirkung und auch schon über so viele Jahrzehnte eigentlich ein Name ist. Und ja, da wollte ich einfach mal mit dir uns durcharbeiten. Und ich möchte natürlich auch während des Films nochmal, weil ich mich selber auch damit beschäftigt habe, zum Beispiel auf meinem Blog auf marborny.de hatte ich mal einen Beitrag dazu geschrieben. Und vielleicht kann ich da so meine Ideen und Gedanken über Star Wars auch jetzt in den drei Folgen über Star Wars auch mit einbringen.
Ja, gut. Kurz möchte ich noch kurz anmerken, bevor es jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen missverständlich klang, ist es jetzt nicht so, dass ich Star Wars nicht mögen würde. Ne? Also nee, ich mag die Filme ja auch. Ich glaube nur, du magst sie ein bisschen mehr als ich, sagen wir es mal so.
Ja, und ich glaube, das ist auch das Interessante bei Star Wars. Da gibt es ja immer sehr schnell so, also die klare Abgrenzung, ein absoluter Star-Wars-Fan oder jemand, der damit überhaupt nichts anfangen kann. Und da wollen wir vielleicht mal ein bisschen die Luft rausnehmen aus der Diskussion und uns einfach mal auch
ästhetischer
Sicht damit
befassen. Wann hast du die Filme das erste Mal gesehen? Oder das überhaupt deinen ersten Star-Wars-Film, jetzt unabhängig welcher?
Richtig, das ist ganz interessant. Und zwar ist wirklich Episode 1 der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe. Und zwar 1999 war das auch, glaube ich, in Deutschland im Kino.
Ah, ja. Und, also mit 11, 12,
ja,
sowas.
Ja, genau, richtig. Ja, damit habe ich angefangen und dann habe ich, ich meine, es war so, mit einem Freund zusammen die alten Filme auf VHS geguckt. Also dann danach. Also ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob das nicht sogar eine alte Aufzeichnung von Pro7 oder wo die früher liefen war. Aber da kann ich mich noch dran erinnern. Und da konnte ich diese Verknüpfung noch gar nicht machen, ne? So wie es heute ist. Also ja, das ist, was wir heute besprechen, Star Wars Episode 1, ist auch mein erster Star Wars, den ich damals im Kino gesehen habe. Ich weiß nicht, okay. Markus, wie war denn deine Berührung zu Star Wars?
Das war tatsächlich so, ich habe die Filme mit, also ich habe die Originaltrilogie als erstes gesehen und da war ich so 22, 23.
Ja, okay.
Also ich habe eben keine Erfahrung als Kind oder Jugendlicher mit den Filmen, was vielleicht auch erklärt, warum ich da emotional vielleicht ein bisschen weniger involviert bin.
Ja. Das finde ich ist ganz interessant, weil du siehst ja wahrscheinlich auch dann so Alterung von Effekten zum Beispiel ganz anders, als es
wobei sozusagen eingefleischte Fans. Wobei ich das in dem Film jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Also das CGI hier, das sieht besser aus als eine ganze Menge Spät-90er, Früh-Nuller-Jahre CGI, da muss man sagen. Ja. Was ich aber auch noch sagen wollte, und das hast du dir jetzt leider selbst eingebrockt mit der damaligen Folge, nach allem, was du ja damals an das Ding aus einer Welt kritisiert hast, müsstest du ja eigentlich, wenn du mit der gleichen Brille rangehst, die Star-Wars-Filme auch kritisch sehen. Ne? Also wenn ich höre, wenn du dich damals beschwert hast, dass dir da viel zu viel zusammengemischt wurde, was nicht zusammenpasst, das haben wir hier ja nun noch in viel, viel extremerem Maße.
Hm? Ja, okay, also da bin ich gespannt, was du
und nicht so nur hier, sondern auch nächsten Monat werden wir das ja auch noch mal dann sehen, bei Episode 4. Bei der 7 kann ich es jetzt gar nicht so genau sagen, da müssen wir mal schauen.
Ja, ich glaube, die Episode 7 hat noch mal ihre eigenen Probleme. Da werden wir sicherlich drauf zu sprechen kommen.
Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon, das dürfte vielleicht das längste Vorgespräch überhaupt gewesen sein von uns bisher.
Könnte sein.
Und ich würde sagen, wir haben ja noch 2 Stunden vor uns, über 2 Stunden.
Genau.
Dann fangen wir einfach mal an und dann sehen wir ja, was kommt.
Richtig. Und ich mache noch einmal ganz kurz Werbung für unsere Steady-Seite. Da könnt ihr I Went to Films mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Den Link dazu findet ihr bei iwenttofilms.de oder auch bei uns in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
Ja, dann würde ich sagen,
wir schauen die DVD.
Genau, ne? DVD auf Deutsch.
Genau, richtig. Und dass sich keiner verwirrt, die Spieldauer der DVD ist über 2 Stunden und wir haben am Anfang dieses alte 20th Century Fox Logo.
Genau. Dann würde ich sagen, ich zähle ein, von 3 runter und auf Los drücken wir die Play-Taste.
Genau.
3, 2, 1, los. Und die Fox-Fanfare. Ja, kurz, wenn noch die Logos kommen, vielleicht noch so als Frage, wo siehst du denn den Film so qualitativ in der Gesamtreihe? Passt vielleicht auch noch ganz gut an den Anfang.
Ja. Also ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Episode 1 irgendwie sehr weit rausfällt aus den anderen. Also zum Beispiel Episode 2 und 3 finde ich, wirken eher zusammenhängend. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass
Dass natürlich ein Zeitsprung zwischen 1 und 2 ist, den man so nicht hat zwischen den anderen Episoden. Also innerhalb der Trilogien.
Genau, richtig. Ja, und natürlich, ich weiß nicht, wie weit das reinwirkt, dass ich halt meinen Erstkontakt
über diesen Film hatte. Ja gut, das hat sicherlich auch eine Rolle, ja.
Ich denke. Aber sag nochmal, was war nochmal die Frage?
Wo würdest du den qualitativ einstellen in der ganzen Reihe?
Also ich sag mal so, es ist nicht mein Lieblings-Star Wars.
Ja, also ich kann sogar dahingehend sagen, für mich ist es der schwächste Star Wars-Film.
Ah, okay, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es der schwächste ist. Das müsste man dann nochmal mit den Disney-Filmen, wobei das kann man wahrscheinlich auch pauschal nicht so sagen, vergleichen. Aber ich würde auch sagen, er ist nicht der stärkste.
Ja. So, der Title Call ist jetzt durch.
Und genau, das ist ja sozusagen auch so eine klassische Star Wars Marke eigentlich, ne?
Ja, Ja, das kann man so sagen. Und wir sehen das erste Raumschiff. Das ist genau ist der Gleiter, der unsere Jedi dann wegbringt. Liam Neeson war übrigens so begeistert von dem, in einem Star-Wars-Film mitspielen zu dürfen, dass er unterschrieben hat, ohne überhaupt das Drehbuch gelesen zu haben. Aber im Nachhinein war das nicht die beste Idee oder nicht die billigste Idee, denn man hat die Sets nur so hoch gebaut, wie die Schauspieler waren. Mhm. Und der Rest ist halt CGI dann. Mhm. Und Liam Neeson hat einfach durch seine Körpergröße dafür gesorgt, dass die Sets etwas höher gebaut werden mussten als für die anderen. Und das hat wohl ungefähr so $150,000 insgesamt nochmal in das von dem Budget gefressen, nur für die größeren Sets. Mhm.
Ja, okay.
Da muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Wahnsinnszahl, $150,000, nur einfach, dass die Sets ein paar Zentimeter höher sind. Aber da sieht man es ja auch gut, wenn hier mit Ewan McGregor daneben steht, dass
das
er
stimmt,
wirklich...
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ganz kurz, mir ist gleich aufgefallen, also jetzt natürlich erst retrospektiv, dass wir eben diesen Droiden hatten, der so eine silberne Hülle hatte und da schon sehr eigentlich nach C-3PO aussah. Ja. Und vielleicht war das so der erste Moment, wie man die alten Star-Wars-Fans von damals schon abholen wollte.
Ja, der erste Fanservice.
Vielleicht, ja.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Nur halt mit dem Unterschied, dass das eben ein weiblicher Droide zu sein scheint, von der Stimme her.
Ja.
Übrigens, diese Außerirdischen hier, die haben ja hier so eine Art französischen Akzent.
Ja, also in der deutschen Synchro?
In der deutschen Synchro, genau. In anderen Synchros ist das manchmal anders. Also in der italienischen haben die wohl eher so einen russischen Akzent. Mhm.
Ja, viele. So, die kriegen erstmal Getränke gereicht.
Ja. Viele haben ja Probleme auch damit, dass mit dieser ganzen Thematik, um was es hier geht, mit diesen Blockaden und diesem Handelskrieg und diesen politischen Ränkespielen und diesen konstruierten Kasi-Belli, die hier eingeführt werden. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht oder so interessant. Das finde ich sogar mit das Interessanteste, wenn ich ehrlich bin, an dem ganzen Film, dass wir hier mal tatsächlich sehen, wie das Imperium entstanden ist, das sehen wir ja da eigentlich noch gar nicht, das kommt ja erst später in der Trilogie, aber dass wir eben sehen, wie eigentlich diese Republik aussah. Ne? Wir kennen immer nur die Rebellen, die die Republik wieder einführen wollen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie das vorher aussah. Und das finde ich tatsächlich interessanter als diese ganze Jake Lloyd Sache. Also das hätte mich sogar mehr interessiert.
Das erste Mal Laserschwerter?
Ja, Lichtschwerter meinst du wohl.
Genau, Lichtschwerter natürlich.
Übrigens, die beiden, also Liam Neeson und Ewan McGregor, die wurden dann irgendwann bei den Dreharbeiten in irgendeinen Raum geholt und da wurde dann so ein Holzkästchen geöffnet mit so neun von diesen Lichtschwertern, also mit den Griffen. Und sie sollten sich halt ihren Griff für ihr Schwert aussuchen, welches ihnen halt am besten. Der sieht ein bisschen komisch aus, finde ich.
Ja, der hat irgendwie so eine Art Sprechvorrichtung.
Ja, das sieht, aber er sieht, finde ich, schon nur noch so
Cyborg-mäßig.
Cyborg-mäßig, genau. Schon so. Der nimmt so ein bisschen schon das, was wir später mit Darth Vader kriegen, vorweg.
Ja. So, also wir sehen hier natürlich schon so die Überlegenheit der Jedis gegenüber den Droiden.
Ja, vor allen Dingen auch, dass wie gut das Schwert gegen Schusswaffen funktioniert. Mhm.
Ja, und Qui-Gon Jinn versucht mit dem Laserschwert durch das Tor zu kommen.
Der Name ist übrigens natürlich eine Mischung aus Chinesisch und dem arabischen Jinn. Nur so nebenbei.
So, jetzt sind die Droidikas angekommen, die natürlich auch einen Schutzschild haben.
Ja. Die sehen ein bisschen zu glänzend aus, finde ich.
Ja, das
also dadurch wirken sie so, ja, so uncanny, ne?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Wenn sie so ein bisschen mehr used look hätten, auch hier die Raumschiffe, finde ich, wenn die so ein bisschen mehr used look hätten, dann würden die, glaube ich, ein bisschen echter aussehen und das wird ja auch besser in Star Wars reinpassen.
Ja, aber das muss man ja auch sagen. Dieser Film, die Episode 1, hat noch nicht so diesen used look, so wie, sag ich mal, die alten
Used Filme. Universe, ja. Also, oh, obwohl, da haben wir es ja,
Ja, doch, schon. Aber so tendenziell, also bis auf natürlich dann Tatooine, wo...
Also klar, es ist halt noch nicht der Bürgerkrieg da, aber doch finde ich eigentlich schon, dass das noch, dass es grundsätzlich sowas auch gibt. Vielleicht nicht so extrem, weil wir halt nicht im Bürgerkrieg sind oder in der Rebellion in einem Diktatur, aber grundsätzlich gibt es das schon. Deswegen fällt das ja so auf, wenn man Dinge hat, die nicht so aussehen, finde ich.
So, jetzt
Natalie Portman als Königin. Genau,
die gerade mit dem Vizekönig sozusagen spricht über diesen Screen, sag ich mal.
Ja, es ist ja ein Bildschirm, ne?
Ja.
Auch wenn da scheinbar irgendwie eine Flüssigkeit, ja, obwohl das haben ja, sind das nicht LCD-Bildschirme auch eine Flüssigkeit drin? Egal. Irgendwie durch die Augen sehen die immer so ein bisschen blind aus, finde ich. So, jetzt sind wir diese Wasserfälle sind übrigens Salz wohl.
Also sollen sie sein oder sind sie?
Sie sind es.
Ja, okay, ja.
Ja. So, und Naboo hat, finde ich, ist ja so ein bisschen italienischer Barock meets Hagia Sophia. Und das war übrigens tatsächlich ein echter italienischer Palast. Dieses Innere vom Königspalast.
Ja.
Also das ist quasi on location gedreht. Ja.
So, jetzt wird die Bedrohung nochmal thematisiert.
Genau. Das,
die Föderation ist überlegen.
Genau.
Und die Invasion beginnt.
Genau, die Handelsföderation, die ja, weiß ich gar nicht, sollen das eigentlich so Anspielungen sein auf sowas wie Ostindien-Kompanie oder sowas?
Ja, ich glaube, das
wird sich anbieten.
Das kann man alles immer so sehen. Ich finde, hier jetzt sieht man es schon ein bisschen, ne? Also,
ja.
Ich weiß nicht, wie es auf der Blu-ray wirkt.
Nee, man sieht es schon. Doch, doch.
Aber trotzdem, aber wie hier die Schatten sind, das ist schon ziemlich gut gemacht.
Das ist schon klassen besser als das, was man sonst aus der Zeit, wie das heute wirkt. Gar keine Frage.
Ja, man muss halt dazu sagen, das ist ein Film gerade, der ist über 20 Jahre alt schon, ne? Ja. Also.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich sehr viel Geld reingebuttert worden. Ne? Das muss man auch sagen.
Ja, natürlich.
Tja, Jar Jar Binks haben wir jetzt, der ist sicherlich auch einer der am häufigsten kritisierten Punkte dieses Films.
Ja, das stimmt.
Wie stehst du zu Jar Jar?
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist nicht einer meiner Lieblingsfiguren. Und es ist so ein bisschen, ich sag mal so, vielleicht ist das so der diplomatische Weg. Jar Jar Binks ist so eine Figur, die ganz gut ins Disney-Universum passt.
Ja, aber das war ja noch vor Disney.
Eben, genau.
Naja, gut. Ja, also es scheint ja wohl auch so eine Idee gewesen zu sein von Lucas, das tendenziell auch für Kinder interessant zu machen.
Ja, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Das ist ja, wenn man so will, auch ein Kriegsfilm. Also zumindest auch vom Namen her, aber trotzdem ein Familienfilm.
Ja. Ich meine, es ist natürlich insofern schon deutlich entschärft, weil die eine Hälfte dieser Armee ja sowieso nur Druiden sind. Ich weiß gar nicht, sehen wir überhaupt jemanden, der, sehen wir überhaupt ein Lebewesen sterben in dem Film? Außer naja, vielleicht bei dem Podrace-Rennen, wo wir aber auch keinen sehen.
Qui-Gon Jinn, ich weiß
stimmt,
nicht,
wie ja,
explizit
stimmt.
das dann nachher ist.
Ja, stimmt, Qui-Gon also, und natürlich und Darth Maul, ja, stimmt.
Ja, stimmt, Darth Maul, aber man sieht es nicht, wie er durchtrennt wird, aber das können wir ja später noch besprechen.
Ja, ja, aber den sieht man schon sterben. Ne? Man sieht genau, ja schon dann, ja. wie er in zwei Hälften da runterfällt.
Genau, ja.
Das ist, und das ist auch so ein Ding jetzt hier, nochmal zur Technik. Mhm. Wie Jar Jar hier drin ist im Bild, das sieht sehr gut aus, aber Jar Jars Oberflächentextur, die sieht halt ein bisschen unecht aus. Mhm. Weiß nicht, wie du das, oder? Würdest du das ähnlich sehen?
Ja, ich finde eher so die Bewegung.
Ja, gut.
Aber die sollen ja auch so schlaksig sein, ne?
Ja,
also,
das ist, ja, ja. Aber wie er so im Bild integriert ist, das wirkt schon sehr echt und natürlich, finde ich.
Ja, das stimmt.
Auch hier
stimmt.
im Wasser.
Ja, ja. Mir fällt gerade noch ein, was ja auch noch interessant ist zu
das
erwähnen.
Das war ein komischer Schnitt. Also.
Wir wollen ja Episode 1, 4 und 7 schauen.
Ja.
Und Episode 1 ist ja auch unter der Regie von George Lucas entstanden. Genauso wie Episode 4.
Ja.
Allerdings Episode 5 ja nicht.
Genau.
Und auch 6 auch nicht. Also hier hat er sich dann sozusagen wieder als Regisseur betätigt.
Genau. Das ist jetzt ein bisschen so CGI-Overkill wieder. Das sieht jetzt wieder nicht
ja,
gut
das,
aus.
Das
wahrscheinlich, je mehr ja. drin ist, das sieht jetzt wiederum relativ gut aus, wie sie da durch diese Membran gehen. Und diese Membran offenkundig das ganze Wasser absaugt, dass sie wieder komplett trocken sind.
Ja, sehr praktisch.
Ja,
wäre auch was für nach dem Duschen oder so, ne? Ja, vielleicht ist Star Wars im Prinzip auch insofern visuell erfolgreich, weil einfach viel auch real ist. Also obwohl das natürlich CGI überladen ist, ist das natürlich auch wirklich cool, wenn man echte Kulissen hat und das zeichnet Star Wars ja auch aus.
Angeblich ist ja gerade der Film wohl mit relativ wenig CGI vergleichsweise gemacht worden. Fällt mir, wenn ich das jetzt so sehe, schwer zu glauben, manchmal. Aber ja, gut.
So, wir erfahren jetzt, dass die Gungans mit der Naboo nicht so gut klarkommen. Man lebt so irgendwie nebeneinander her, kann sich aber nicht leiden.
Ja, das wissen wir ja gar nicht, ob das so ist. Wir wissen ja nur, dass die Gungans glauben, dass die Naboo die Nase rümpfen ihnen gegenüber und sie für niedere Wesen halten.
Ist das so ein Teil, wie du eingangs erwähnt hast, mit Überladen? Also, dass da sozusagen hier jetzt zum Beispiel wieder so ein Konflikt irgendwie so mit angedeutet wird?
Das fände ich ja eigentlich, ich habe ja erzählt, ich finde ja diese ganze Hintergrundgeschichte, das finde ich alles viel interessanter, wie alles mit Jake Lloyd. Was ja das Tragische eigentlich ist, weil eigentlich soll es ja die Vorgeschichte für Darth Vader und Anakin aufbauen für Episode 2 und 3. Aber das finde ich eigentlich interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wäre natürlich noch interessanter ohne ihn, ohne Jar Jar, aber naja, also wie gesagt, ich finde das tatsächlich interessanter.
Ja.
Übrigens, Ewan McGregor meinte, dass ein Großteil seiner Performance in diesem Film daraus bestand, in Räume zu gucken und in Räume zu gehen und nach oben zu gucken.
Müssen wir mal drauf achten.
Ja, doch, aber es ist. Ja, gut, es passt natürlich auch zur Rolle. Er ist ja immer noch der Padawan von Qui-Gon.
Richtig. Und wir haben jetzt auch Qui-Gon schon das zweite Mal diesen Machttrick mit dieser Handbewegung gesehen, wie er sozusagen sein Gegenüber damit beeinflusst. So, für alle, die gerne Tod steigern, Tod und noch toter im Kern, ja. Der Jar Jar Spruch. Ja, und hier, genau, das hat man auch gesehen, dieses U-Boot.
Ja, Rochen.
Ja, ist, ja.
Ja gut, wenn es so dunkel ist, fällt es nicht so auf.
Weil ja.
Ich finde halt diese Oberflächenstruktur von Jar Jar, die sieht halt so unecht aus. Diese ganzen Falten sehen nicht dreidimensional aus.
Okay. So, jetzt haben wir hier diesen ersten großen Fisch.
Ja, aber es kommt ja immer noch
eher aus wie so eine Mega-Garnele oder so, ne?
Oh, nee, Garnele. Nee, finde ich nicht. Ich finde, es sieht eher aus wie so ein. Wie heißen denn diese Fische mit den. Wie so Tiefseefische, finde ich.
Ich meine, das war natürlich eigentlich ganz nett gemacht, wie jetzt gerade Jar Jars Augen so nach hinten ausgefahren sind. Ne?
Dafür finde ich, sieht das. So, und jetzt kommt der noch größere Fisch.
Genau, es ist auch, glaube ich, so ein klassisches Zitat. Ne? Es gibt immer einen größeren Fisch.
Einen noch größeren Fisch.
Einen noch größeren Fisch, ja. Wobei
ja,
Fisch.
Passt natürlich auch gut für die. Ja, passt natürlich aber auch gut zur Story, ne? Weil der hinter. Ja. Ne, hinter der Handelsföderation steckt jemand und hinter Darth Maul steckt jemand, etc.
Ja, vielleicht hier, wo wir gerade noch mal dieses Hologramm sehen, das ist ja so eine der Star-Wars-Kommunikationswege, das wirkt ja so wie analoges Fernsehen, ne? Mit Zeilenaufbau und wir sehen sogar wieder die, die ja, das Bild durchläuft. Da. Genau. Und auch die Störungen. Und man muss ja dazu sagen, Star Wars spielt ja nicht in der Zukunft, sondern
ja, haben wir ja gesehen.
Star Wars, genau, damit wird aber ja da, immer eingeleitet.
Also dazu würde ich tatsächlich gerne was in der nächsten Folge sagen. Das finde ich passt besser zur Episode 4 tatsächlich. Wenn du, aber ich meine, ja. Du kannst gerne jetzt was sagen, ich will dich nicht abwürgen. Nur,
nee, richtig. Ich wollte es nur, ich glaube, das werde ich wahrscheinlich in jeder Folge immer wieder irgendwie erwähnen. Was ich halt interessant finde, ist, dass Star Wars sozusagen in einer Welt spielt, die mit Analogtechnik ziemlich weit gekommen ist. Ne? Ohne sozusagen diesen Sprung zu einer Digitaltechnik zu machen. Und ich meine, das ist natürlich auch super interessant. Also wir könnten natürlich sagen, hier auch ne, eine alternative Weiterentwicklung.
Retrofuturismus. Also
ja, sowas, ja. Obwohl wir natürlich jetzt in der Vergangenheit sind. Und vielleicht
das, finde ich, ist auch ein bisschen ermüdend jetzt.
An.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist jetzt, das hatten wir ja gerade eben schon, das wirkt jetzt so ein bisschen wie wie bei einem Videospiel, wenn man nochmal ein bisschen. Aber machen wir nochmal dasselbe Gegner und haben wir nochmal ein Level. Haben wir nochmal einen Endboss, den wir wiederverwenden können, so nach dem Motto.
Ja, wobei ich glaube, die wollten das Thema, es gab ja gerade nochmal auch so diese Skepsis von Jar Jar Binks gegenüber, ja, die Macht. Also ich glaube, das ist so das, was da.
Ja, aber da muss man, aber ich finde, da kann man sich schon was Neues einfallen lassen, anstatt wieder ein großer Fisch, der von einem großen Fisch gefressen wird. Das ist halt so ein bisschen langweilig.
Ja, verstehe ich.
Bisschen einfallslos.
Ja. Okay, die Königin ist festgesetzt. Das haben wir gerade so mit diesem Wisch. Das ist ja auch so typisch Star Wars.
Ja.
Diese Überblendung mit diesen Wischern. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wie das heißt.
Mhm. Ja, aber es weiß ja eben. Das
gibt
Pelikan
so einen Effekt
da hinten? Die wir gerade im Wasser waren, das sah so Pelikan aus.
Kann sein, ja.
Aus.
Ja. So, und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass Amidala regelmäßig ihre Kleidung wechselt.
Ja, und auch ihre Schauspielerin.
Das auch, genau. Und ich finde, das gelingt auch ziemlich gut. Ich finde, dass dieser Wechsel zwischen Natalie Portman und Keira Knightley wirklich so verwirrend ist, dass ich selber oder oft mit Amidala eigentlich noch nicht so eine Verbindung aufbauen kann.
Mhm.
Sie wirkt so ein bisschen entrückt, ne, durch diese auch Distanziertheit und diesen Wechsel.
Ja, das ist ja auch, also das ist auch so tatsächlich. Ne? Die beiden sind ja schon so nah, dass selbst die Mutter von Keira Knightley, als sie mal bei den Dreharbeiten dabei war, Probleme hatte, ihre Tochter zu erkennen von den beiden.
Hm, okay, ja.
Also dann dürfen wir uns, glaube ich, nichts vorwerfen. Und wir können auch, denke ich, dann nicht sagen, das ist eine schlecht gemacht für die Figuren. Keira Knightley war übrigens 12, als sie vorgesprochen hat. Als sie beim Vorsprechen war damals für diese Rolle. Mhm. Nur mal so, wie lange das eigentlich her ist.
Ja, okay, das ist echt.
Und als sie dann erfahren hat, dass sie die Rolle hat, hat sie wohl irgendwie den ganzen Tag lang vor Freude geweint.
Ja, hier sieht man es jetzt sehr schön. Ja, ne? Das ist halt das, was man, ich glaube, beim ersten Mal gucken nicht sieht. Ne?
Ja.
Das muss man wissen.
Man weiß es halt, weil offenkundig ja daneben Natalie Portman steht, die das
genau
sein soll.
Ja.
Ne?
Ja.
Mhm. Was man ahnt, wenn man, wer jetzt ganz rechts von diesen Frauen da ist, von diesen jetzt da nicht, obwohl ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die ist zwischen den beiden.
Ja.
Eine von denen ist auf jeden Fall Sofia Coppola.
Ah.
Und zwar wollte sie, ne, ihr Vater ist ja ein Freund von George Lucas. Mhm. Und George Lucas war ja beim ersten Paten auch noch irgendwie Schnittassistent oder sowas. Und sie wollte halt dabei sein, um ein bisschen was zu lernen als Regisseurin. Und hat dann eben, dann haben sie halt in eins von den Kostümen gesteckt. Oder hat sie das selber vorgeschlagen, da bin mir jetzt nicht sicher, wie es genau war. Nach dem Motto so, ja, da kann ich die ganze Zeit dabei sein, ohne dass ich im Weg rumstehe.
Ach so, gut, klar. Dann mach doch mit, zieh dir was an, ja. Hier, komm, stell dich dazu, ja.
Muss nichts sagen, muss nur rumlaufen.
So, die Piloten wurden von den Jedis befreit.
Sind es die Jedis oder die Jedi?
Die Jedi, glaube ich,
ja, ne?
Aber ich sage wahrscheinlich immer so automatisch Jedis. Eben auch wieder, das auch war auch so ein bisschen der Humor, ne, dass dann nur die Beine noch liefen. Mhm. Genau. Gleich haben wir die Vorstellung auch eines weiteren alten Bekannten, wenn man so will.
Ja, genau. Eigentlich der erste nach Obi-Wan, den wir hier sehen. Also klar, den Imperator haben wir ja auch schon gesehen, aber das wissen wir ja offiziell noch nicht beim ersten Schauen.
Genau, richtig, ja. Und wo wir jetzt sozusagen gleich R2-D2s großen, sag ich mal, Einsatz sehen, Heldeneinsatz, sag ich mal, vielleicht noch auch ein kleiner interessanter Aspekt dazu. R2-D2 ist sozusagen die kontinuierliche Einheit aller Star-Wars-Filme, weil es gab irgendwann mal die Aktion, also jetzt in der Star-Wars-Welt und in der Star-Wars-Geschichte, dass bei allen Droiden sämtliche Speicher zurückgesetzt wurden. Und bei R2-D2 ist es nicht so. Der speichert sozusagen alles, was bei Star-Wars passiert ist. Aber das ist jetzt eher nur so die...
das ist so das irgendwie so... Ne? Nee, wie heißt das denn?
Fanwissen?
Nee, was heißt denn das hier? So der erweiterte Kanon oder was ist das hier?
Ja, irgendwie sowas, genau, ja. So, und auch, Tatooine. Wenn wir hier das mal ansehen, ne, wie wir Tatooine jetzt da kennenlernen auf diesem Bildschirm, das sieht ja auch nicht nach Digitaltechnik aus, ne? Das ist alles so...
Weißt du, nach Tatooine benannt ist?
Nee, sag.
Nach der Stadt Tatooine in Tunesien. Also tatsächlich nach dem Drehort, wo sie es damals gedreht haben für Episode 4.
Hm. So, das ist natürlich jetzt irgendwie auch peinlich. Aber das ist zum Beispiel auch so ein bisschen Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich sag mal, ob du das als Kritik sozusagen auch sehen kannst, also wo wir hier gerade jetzt den ersten Auftritt von Darth Maul haben, dass es bei Star Wars immer wieder gelingt, irgendeine Riesenangelegenheit mit ganz einfachen Mitteln zu lösen. Also zum Beispiel, dass so ein Raumschiff es schafft, so eine Blockade zu durchbrechen. Oder, ne, dass man den Todesstern mit einem gezielten Treffer kaputt machen kann und so weiter. Ne? Das ist ja auch was bei Star Wars immer wieder passiert.
Ja, das sehe ich jetzt weniger kritisch. Das sind jetzt aber auch Sachen, die finde ich, das hebt es jetzt nicht ab von anderen Filmen, finde ich. Mhm. Also das finde ich jetzt weniger schlimm. Wo wir gerade Darth Maul gesehen haben, und du als jemand, der im Kino war damals, kannst du ja was vielleicht zu sagen sogar. Es gibt ja durchaus Leute, die, wenn man sich das Marketing damals noch von damals erinnert, dann war ja Darth Maul durchaus jemand, der richtig groß aufgebaut wurde, wie der große Bösewicht des Films. Mhm. Wenn man jetzt mal sieht, wie oft er auftaucht im Film, ich glaube 8 Minuten oder so und 3 ganze Sätze hat, und dann doch relativ unspektakulär eigentlich ist, dann in dem in dem Schwertkampf und dann doch relativ einfach stirbt, finde ich persönlich, dass er relativ schwach ist. Und da gibt es auch viele, die damals sich getäuscht sahen über das Marketing, über die Rolle von Darth Maul. Weiß ich nicht, was bei dir mit 12 war, ob du das
Also ich muss sagen, ich glaube, ich fand ihn ziemlich unheimlich. Und würde auch sagen, dass ich es gut fand, dass er auch immer so ein bisschen geheimnisvoll war. Weil ich meine, dadurch, dass er auch so aufwendig geschminkt ist, ne, und auch noch diese Hörner, braucht er auch gar nicht so viel auftauchen. Und was ich, glaube ich, auch gut finde, ist, mit Star Wars verbindet man ja eigentlich immer, wenn es ums Böse geht, Darth Vader. Ja. Und das ist zum Beispiel toll, dass es hier nicht ist. Na, also
das geht ja auch noch. Darth Vader als Kind, das wäre ja eher dann wie bei Spaceballs mit Rick Moranis dann.
Genau, richtig. Ja, das stimmt. Aber ich meine, was sozusagen das Bild von Star Wars und das Bild vom Bösen, weil ich meine, wir lernen jetzt ja gleich erst Anakin überhaupt kennen. Zum Beispiel, das ist vielleicht die Kritik, die ich schon mal vorwegnehme zu Episode 7. Naja, da ist ja Kylo Ren eher so wieder so ein möchte gern Darth Vader Verschnitt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das finde ich so ein bisschen schwach.
Ja, gut, das ist jetzt wieder eine eigene Problematik, aber ich finde auch Darth Maul, ehrlich gesagt, keinen besonders guten Bösewicht. Also wenn er so selten auftaucht, dann müssen deine Auftritte aber auch eine gewisse Wirkung haben, und die haben sie nicht, wenn er so gefühlt ein Drittel seiner Auftritte nur daraus bestehen, dass er neben irgendjemandem steht und ihm zuhört. Ne? Also, ich finde den nicht bedrohlich in diesem Film, muss ich ganz klar sagen. Und der wird ja auch von Anfang an nur als Henchman eingeführt. Da haben wir nochmal so einen C-3PO-Typen. Und muss ich sagen, nee, also da wäre ich vermutlich auch eher enttäuscht, wenn ich ihn gesehen hätte damals im Kino bei der Marketingkampagne. Ne, weil die war ja wirklich sehr auf Darth Maul zugeschnitten.
So, wir sind bei Watto.
Genau. Was ich übrigens relativ gut fand im Marketing, ich weiß nicht, ob du das auch noch vor Augen hast, dieses Plakat mit Anakin, der irgendwo hier auf Tatooine ist, vor irgendeiner Häuserwand vorbeiläuft, und der Schatten von ihm, den er auf diese Wand wirft, ist dann der Schatten von Vader schon.
Ah, okay. War das in der damaligen Kampagne schon?
Muss ja eigentlich. Die werden ja kein Plakat für später entwickelt haben.
Nee, das stimmt. Also ich glaube, ich kenne das Bild auch und ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich muss sagen, ich habe das damals halt alles noch nicht geschnallt, die ganzen Zusammenhänge. Also wie gesagt,
ja, wenn das war ja auch mein erster Star Wars. Kannst, ne? Ja, auch, also, ja, ja, klar, wie, das kannst du ja auch nicht wissen dann.
Kurz hinter Anakin gerade, dieses sich drehende Ding, es hat so ein bisschen was von einem Dalek, oder? Also aus, wie heißt das schnell, die britische Serie? Jetzt komme ich nicht drauf.
Ich vermute, du meinst Doctor Who?
Ja, ja, genau, ja.
Habe ich noch nie gesehen, daher weiß ich es nicht.
Ja, ich meine, das kann auch rein zufällig sein, also.
Nein,
das ist auch die Ähnlichkeit, meine, jetzt haben, nur konstruiert.
Nein, das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich meine, wir haben ja im Senat, später haben wir ja auch ETs, ne?
Ja, gut, ja. Ja, ja.
So, jetzt kommen wir ja zum nächsten großen Kritikpunkt neben Jar Jar Binks für mich, nämlich Anakin.
Ja.
Der ist, finde ich, eine ganz, ganz furchtbar geschriebene Kinderfigur.
Ja, kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Viel zu altklug, viel zu auch geschickt. Ich weiß, er soll der Auserwählte sein, bla bla bla.
Ja.
Aber das ist einfach keine natürliche, das ist ein Erwachsener als Kind. Das ist keine natürliche Kinderfigur. Ja. Das finde ich einfach ganz, das ist einfach, also das ist ein, das habe ich oft bei Filmen, dass ich finde, dass die Kinder eigentlich zu erwachsen geschrieben sind.
Ja.
Und nicht kindlich genug sind, aber hier ist es halt ganz extrem. Wahrscheinlich gerade, weil er eben auch so begabt sein soll.
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde da mal vielleicht einen Interpretationsversuch wagen, der vielleicht damit einhergeht. Und zwar, wir haben ja, also ganz bewusst, hier auch immer wieder so die Frage nach Auserwählte und so und Heiland und so. Ich meine, in der mittelalterlichen Kunst war das doch auch so, ich meine, das weißt du besser als ich, dass man Kinder eher als kleine Erwachsene dargestellt hat. Und vielleicht ist das hier auch so, ich meine, unbewusst mehr oder weniger, aber vielleicht ist das so eine Möglichkeit, diese Rolle von Anakin Skywalker zu interpretieren.
Kurz bevor ich darauf antworte, dieser Communicator, den Qui-Gon da hat, ist übrigens, oder Qui-Gon da hat, ist ein Lady Shaver.
Okay.
Den sie ein bisschen, wo sie einfach irgendwas draufgeklebt haben.
Das hört sich so ein bisschen an wie, Mist, das haben wir vergessen zu bauen, was haben wir gerade da, was können wir machen?
Ja, das wirkt wirklich so, wir haben schon wieder 100 Millionen für CGI ausgegeben, wir müssen jetzt irgendwo sparen. Geh mal in die Drogerie und kauf ein paar Sachen für
genau, richtig. Ja. So, wir lernen The Bulba kennen.
Genau, der übrigens relativ schwierig zu konstruieren war mit den Armen als Füßen und Beine mit Händen. Aber was ich eigentlich sagen wollte und noch als Antwort sagen wollte auf das Thema
Figur,
genau, auf das Thema Kind. Also wenn er tatsächlich sowas gemacht hätte machen wollen, dann müsste er es viel mittelalterlicher angehen auch. Und dann, also das funktioniert ja nicht, weil Mittelalter ist eine der wenigen Sachen, die hier weniger auftauchen bei Star Wars. Was nicht heißen soll, dass sie gar nicht auftauchen. Aber was mich viel, viel mehr stört tatsächlich, ist, dass diese Figur einfach null Natürlichkeit hat. Was, wenn wir nächstes Mal über Luke reden, der ist viel eher so ein einfacher Bauernjunge.
Ach so, also und wir lernen ja Luke schon in einem etwas älteren, also im deutlich älteren Alter kennen.
Genau, aber der ist eher so ein naiver Bauernjunge.
Ja, okay.
Und während er hier, das soll ein Sklave sein, der hat ja nie eine Schule besucht normalerweise. Der ist viel, ne, der ist viel zu gebildet und viel zu klug. Also normalerweise müsste er irgendwie so eine Art Bauernschleuer haben und Sachen. Also normalerweise müsste das Qui-Gon ganz zufällig auffallen, dass der Junge so gut ist. Aber der Junge darf nicht so schlau daherquatschen und so super geschickt mit allem sein und alles. Das passt, finde ich, einfach nicht.
Ja, okay. Also ich verstehe schon, dass du auch sagen würdest, dass man das halt gemacht hat, um ihm diese außergewöhnliche Rolle zu geben. Aber das hätte man feinfühliger machen müssen.
Ja, natürlicher vor allem. Das ist halt eine sehr künstliche Figur. Jetzt wurde ja gerade erwähnt, C-3PO.
Ja, und der IT da im Regal, ne?
War das ein IT?
Ich glaube, ja.
So, und das finde ich auch sehr, sehr ungut. Also das, finde ich, muss auch nicht sein, dass Anakin C-3PO gebaut hat. Weiß ich nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich total unnötiger Fanservice an der Stelle.
Ach so. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich immer ziemlich cool, weil irgendwie ja gut, er hat den C3PO gebaut, er hat den Podrenner gebaut. Du hast schon recht, er ist
Also in dem Fall finde ich es jetzt, also nicht, dass er den Droiden baut, finde ich jetzt in dem Fall schlimm, sondern dass es gerade C3PO ist, den er baut, den wir ja aus den späteren Episoden kennen. Das finde ich muss einfach, das ist einfach, das schreit so Fanservice, finde ich.
Ja, okay, ja. Also mich hat das irgendwie nie gestört. Und es ist, ja gut, vor allem, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat diese Verbindung zwischen den beiden ja auch nie wieder eine Rolle gespielt, ne?
Ja, das ist, ja gut, ich weiß gar nicht, weiß C3PO vor Episode 5, 6, wer Darth Vader ist?
Ich glaube, es gibt irgendwann mal, aber da muss ich jetzt spekulieren.
Ich weiß es jetzt
nicht. Da gab es, glaube ich, mal irgendwann einen Satz mit, mein Erbauer oder so. Okay. Aber keine Ahnung.
Das ist halt ein Problem, ne? Das ist, man könnte es, diese Art des Retconnings finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
So, das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir
Darth Maul reden hören haben, ja.
Genau das. Und vor allem auch, dass wir Darth Sidious quasi in echt, ne? Also ohne Hologramm gesehen haben.
Ja, das ist richtig.
So, ich glaube, das ist wieder die legendäre Bantamilch, ne?
Ja, jetzt erfahren wir, die Republik existiert hier draußen nicht. Wir sind hier also jetzt quasi an so einer Art Western-Thema, aber da möchte ich auch nächstes Mal mehr zu sagen. Aber das können wir ja schon mal im Hinterkopf behalten.
Ja.
Irgendwo hier sind wohl zwei Blicke mit von Jake Lloyd zusammengemorpht worden. Ich weiß nicht wie, aber keine Ahnung. Ja, da haben wir das Laserschwert. Das ist übrigens kein Fehler in der Synchro. Der sagt im Original auch was falsch. Er sagt im Original Lightsword anstatt Lightsaber oder so.
Ah, okay. Ja, aber guck mal, das wäre doch zum Beispiel auch was, was ihn so ein bisschen kindlicher machen würde, ne? Dass er zum Beispiel da nicht die korrekten Begriffe nutzt, ne? Und Laserschwert statt Lichtschwert sagt.
Aber das ist jetzt für mich nicht, das macht für mich den Kohl jetzt nicht fett. Also.
Aber wäre das sowas, wäre das so eine Methode, um die Figur besser auszugestalten?
Ja, das Problem ist diese Altklugheit und dieses
Ach so, ja genau, er fragt wieder nach und so. Ja.
Und diese Geschicktheit und das ist, er kann alles reparieren. Glücksspiel?
Ja. Ja, das, ich meine, Glücksspiel und Wüste hat natürlich auch wieder was, ne?
Ja.
Also wir sind hier sozusagen extra in, ja, in Vegas, sag ich mal, da wo in alle,
Nevada.
Genau, wo alles illegal ist.
Haben wir eigentlich irgendwelche Pots mal gesehen in der Originaltrilogie? Nee, ne? Das ist auch was Neues.
Nee, genau, ja. Ich glaube, das spielt keine Rolle.
Aber das ist auch so eine Sache, dieses ganze Podracer-Ding, das finde ich auch viel zu lange. Also dieses ganze Rennen, was wir da später haben, finde ich, das nimmt viel zu viel Raum ein, dafür, dass es ja eigentlich für die Handlung selber nicht wirklich von Belang ist.
Ja, okay.
Das hat ja nur das Ziel, Anakin rauszuholen.
Ja, ja, nee, das stimmt. Aber das finde ich, da muss ich sagen, aber das gehört genau zu Episode 1 dazu, dieses Podrennen. Und ich weiß nicht, warum ich, also ich finde das großartig, ich habe natürlich
weil
auch.
Weil du
also
12 gesehen so, hast.
Ja, genau. Und ich bin natürlich auch so einer, der dann früher mit den Lego Podracern gespielt hat oder auch der dieses Computerspiel Racer hatte oder ich habe es, glaube ich, noch irgendwo. Und das ist so richtig auch so ein Star Wars Ding. Aber natürlich anders, ne? Anders als, sag ich mal, von den anderen Filmen.
Was auch mir jetzt gerade so auffällt, dass wir relativ einen relativ direkten Handlungsstrang haben. Anders als bei den anderen, bei den meisten anderen Filmen von Star Wars, wo wir ja mehr parallel laufende Handlungen haben und sich die Figuren oft auch mal aufteilen, sind wir ja jetzt doch relativ lange alle zusammen. Gut, jetzt haben wir die eine sind jetzt draußen, während die anderen noch auf dem Schiff sind, aber ansonsten. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Obi-Wan eine eigene Mission noch macht.
Ach so, ja.
So, ne? Wie jetzt.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in Episode 5, wo Luke die ganze Zeit da mit Yoda rumhantiert, während die anderen irgendwelche anderen Sachen machen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, wir haben natürlich zwischendurch immer wieder diese so Einspielungen, also wie zum Beispiel, wie sich. Darth Maul und Darth Sidious treffen.
Ja gut, das ist ja was anderes, das sind ja nicht die Helden.
Genau.
Das sind ja richtig, die Antagonisten, ja, die können ja per se nicht die ganze Zeit dabei sein.
Richtig, aber das, ich verstehe, was du meinst, ja.
Ist vielleicht auch so eine Sache, die ihn da so ein bisschen unterscheidet von den anderen. Wo wir ihn jetzt gerade hier so sehen, den Jake Lloyd, der hat übrigens aufgehört mit dem Schauspielern, weil das wohl teilweise auch irgendwie eine traumatische Erfahrung für ihn war, den Anakin zu spielen. Also nicht die Arbeit am Set selber, sondern die Reaktionen darauf.
Ja.
Also dass sich Kinder immer lustig gemacht haben über ihn, dass oft dann so Lichtschwertgeräusche gemacht wurden.
Ah, okay.
Wenn er irgendwo vorbeilief. Dann noch natürlich der ganze Backlash von den Fans dann, als die Filme nicht gut ankamen. Das war für ihn auch nicht so, weil er sich dann auch, mehr oder weniger auch dann gesagt hat, okay, habe ich die Erwartungen auch nicht getroffen. Deswegen hat er, ich glaube, der ist sogar Lehrer, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwo.
Oh ja, keine Ahnung. So, jetzt sagt es Qui-Gon, ne? Er hat besondere Kräfte und vollendet sozusagen das, was Shmi sagen wollte.
Genau. Er hat was Besseres verdient als Sklaven da sein. So, jetzt haben wir ja nochmal die schöne, ich weiß gar nicht, irgendwie war das jetzt gerade. Nee, dieses Machtthema. Also in der Musik meine ich jetzt gerade.
Ach ja.
Aber dazwischen war, glaube ich, einmal kurz der Imperial March einmal kurz angeklungen.
Ja, das kann sein, ja. Das ist vielleicht auch noch mal ein gutes Stichwort Musik. John Williams ist ja der für alle Filme die Musik gemacht hat. Also er ist auch eine sehr konstante Person bei Star Wars.
Das soll übrigens nicht Greedo sein. Irgendwo steht, dass der nicht Greedo ist. offiziell.
Okay, ja.
Das Alien, der Alien-Junge.
Ja, das ist, das, was du eben bei Anakin so ein bisschen das Kindliche, was fehlt, oder diese Figur oder wie auch immer. Dieser Satz, komm, lass ihn daran rumschrauben, wir spielen Ball.
Ja.
Ich weiß nicht, das wirkt für mich, also jedes Mal wirkt dieser Satz für mich ein bisschen konstruiert.
Ja, das.
Also, ne?
Damit will ich auch nicht behaupten, dass die anderen jetzt besser geschriebene Kinder wären.
Ja,
aber
ja.
Vielleicht hakt es auch einfach daran, weil George Lucas oder keine Kinder schreiben kann. So, und jetzt haben wir auch noch wieder diese komische, diese komische Slapstick-Nummer mit Jar Jar.
Ja, das macht er immer wieder.
Das wirkt halt auch irgendwann ermüdend, ne?
Ja, das stimmt, aber vielleicht ist das auch dann so die Rolle, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das durchgängig ist bei den Star Wars Filmen, aber Episode 1 ist FSK 6, ne?
Ja.
Habe ich hier auf dem Bild auf jeden Fall stehen.
Ja, ich auch. Ja. Die müssten alle so 6 oder 12 sein.
Ja. Ja, und deswegen muss ich sagen, also das ist natürlich auch schon irgendwo ein guter Kompromiss, das breit aufzustellen. Also auch so eine Figur zu haben, die einfach, sag ich mal, auch für einfach, ich sag mal, leichte Unterhaltung da ist.
Ja, die Frage ist, braucht man das? Das haben ja die Originalfilme auch nicht gehabt und die haben ja auch Leute mit 7, 8, 9, 10 angesprochen. Ne? Also das ist durchaus, das kann man ja durchaus fragen, ist das überhaupt notwendig, wenn es bei den Alten ohne geklappt hat?
Ich weiß nicht, aber zum Beispiel die Ewoks sind ja auch eher so.
Die kommen aber auch erst im dritten vor, ne?
Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube auch, das müssen wir mal gucken. Wir müssen uns dann mal bei Episode 4 das genauer angucken, wie sich der abgrenzt dann.
Also da ist am ehesten noch C-3PO so ein ja. Comic Relief, aber ja. Den haben wir hier ja auch.
Ja. Hier mal ganz kurz die Frage. Ich frage mich jedes Mal auch, wo kommt diese Verletzung her? Also, Qui-Gon hat doch jetzt gerade seine Wunde verarztet und schickt Obi-Wan diese Blutprobe.
Da finde ich aber jetzt gerade Chlorian, dass es ein Rasierer ist, wenn man es weiß. Gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen.
Okay, aber dir fällt das auch so auf, ne? Dass das irgendwie.
Also, mir ist es jetzt bewusst nicht, ja, jetzt wo du es sagst, ja, stimmt, aber nee, vorher ist mir das jetzt nicht so bewusst aufgefallen.
Ja, weil ich denke, ich habe immer so das Gefühl, haben sie da eine Szene rausgenommen?
Das kann natürlich sein. Angeblich, Jake Lloyd meinte mal, der Rough Cut sei wohl 6 Stunden gewesen.
Mhm.
Da kann ja durchaus auch so eine Szene sein, wo er sich irgendwo was aufreißt mal.
Mhm. Ja. So, Darth Maul
tritt auf.
Ja, und das ist zum Beispiel auch dieses Gerät. Das ist natürlich auch klassisch Star Wars, ne? So ein Fernglas, was so auch so analoge Bilder aufnimmt. Entschuldigung.
Ein Fernglas, was analoge Bilder aufnimmt.
Ja. Also. Es war jetzt irgendwie umständlich ausgedrückt, aber ich glaube, jeder, der Star Wars kennt, weiß, was ich meine. Und wir sehen hier die Podracer-Halle. Ja. So, den Racer, den man dahinter sieht gerade, den habe ich bei Racer früher immer geflogen.
Diesen grünen oder den daneben? Nee,
den daneben.
Der jetzt fast aus dem Bild ist, ne?
Genau, ja.
Aha, und warum? War der
oder nee, warte mal. Ich glaube, den hinter Watto, der mit den großen, runden Turbinen. Auch weiß ich nicht, der war irgendwie fett.
Ach so. Aber hat dich jetzt nicht besonders gut gelegen oder so in den Kurven oder sowas?
Nee.
Der war auch nicht besonders nicht. Beschleunigt.
Ich glaube, er war in der Endgeschwindigkeit relativ gut.
Ah ja.
Also, Sebulba ist irgendwie sowas wie der große Star.
Mhm.
Und man muss ja auch sagen, Qui-Gon Jinn ist ja Jedi-Meister, aber nicht Mitglied des Rates. Und zwar, weil er eigenwillig ist. Ja. Und das haben wir hier gerade auch wieder gesehen. Diese Entscheidung, dass er sich auf dieses Glücksspiel einlässt oder das sogar vorschlägt.
Naja gut, er kann es ja manipulieren, das ist ja...
Ja schon, aber das findet der Rat nicht toll, also diese Einstellung. So, jetzt haben wir die Handbewegung gesehen und der Glückswürfel bleibt auf blau liegen.
Ja, den manipulierten Würfel manipuliert. Mhm.
So, hat er seinen Würfel eigentlich mitgenommen?
Nee, vielleicht denkt er, der ist kaputt. Ja. Weil er nicht auf der gezinkten Seite gelandet ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weißt du eigentlich, warum Natalie Portman die Premierenparty des Films verpasst hat?
Nee.
Weil sie zu Hause für ihre Highschool-Abschlussprüfung lernen musste.
Okay.
Auch nochmal so ein bisschen was zum Thema Alter.
Ja. So, man sieht hier auch, also, Qui-Gon entscheidete einfach alles, ne? Und wir wissen ja im Moment noch nicht, dass...
Wir haben gerade gehört, dass Anakin bisher noch nie überhaupt ein Rennen beendet hat.
Richtig,
geschweige denn gewonnen. Mhm.
Das stimmt. So, die Eröffnungsszene.
Jetzt sind wir quasi im Circus Maximus.
Genau.
Oder Circus Maximus im Death Valley.
Ja.
Die sagen übrigens nicht beide dasselbe in zwei unterschiedlichen Sprachen, sondern die reden teilweise unter andere Sachen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat man sich dann gegen eine Untertitelung entschieden von dem, der in der Aliensprache spricht. Mhm.
So, jetzt werden alle vorgestellt. Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist ja jetzt so ein bisschen eher so wie so ein Bonus. Also ich meine, das bringt ja wirklich die Handlung überhaupt nicht voran.
Ja, eben. Das ist der einzige Grund, warum es stattfindet, ist, dass sie halt Anakin da aus der Sklaverei holen müssen irgendwie. Aber das muss man ja nicht so lange machen. Ne? Das könnte man ja auch in 5 Minuten abgehakt haben. Mhm.
Und mal ganz kurz, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade, diese Vorstellung ist ja auch sehr, sehr lang. Und ich glaube, das ist eine verlängerte Version zur Kinoversion.
Okay.
Ich glaube, diese Szenen gab es früher so nicht. Oder zumindest in kürzerer Fassung.
Jo, keiner. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das war. Ob die da eine Kinoversion hatten?
Ja.
Ob das quasi ein Director's Cut ist, sozusagen?
Ja.
Übrigens,
das ist aber schön mit der langen Brennweite, muss ich sagen.
Und die Flaggen und so. Übrigens, genau, ja. die Geräusche der Gruppe, also des Publikums, die hat der Sounddesigner Ben Bird während einem Spiel der San Francisco 49ers aufgenommen. Also das sind quasi echte Jubelrufe von Sportfans.
Cool. So, man merkt auch, dass da hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Ja. So, jetzt wird nochmal so ein bisschen psychische Einschüchterung oder psychologische Kriegsführung, ne?
Ja. Trash Talk, wie man so schön sagt. Mhm.
So. Ja, fühle, nicht denken. Hört sich so ein bisschen an wie so ein Social-Media-Spruch von wegen,
Positiv-Vibes.
Ja, so Kalenderspruch, positiv denken und so weiter.
Haben wir gerade das erste Mal Möge die Macht mit dir sein gehört?
Ja. Ja.
Und vorhin, glaube ich, wurde Yoda auch das erste Mal erwähnt. Und da haben wir Jabba.
Genau.
Den finde ich jetzt nicht so schlimm, dass wir den hier sehen. Das passt, finde ich, einigermaßen.
Ja.
Weil er auch jetzt nicht so gut aussieht, finde ich, ja?
Ja, das stimmt, ja. Also, ich will mal noch ein bisschen, ich sag mal so, Werbung machen für die ganzen Podracer, für diese lange Podracer-Sequenz. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Weil es unfassbar cool ist. Es macht wirklich Laune, das zu sehen. Und vor allen Dingen auch, und da wirst du mir wahrscheinlich schon zustimmen, das Sounddesign ist ja wirklich großartig. Diese Geräusche von diesen Maschinen und auch hier diese Mechanik, die wir hier haben, ne? Diese, auch wie diese Analogtechnik, ne? Und dann hier diese Raketentriebwerke. Mhm. Und wie die Maschinen hier hochfahren und hier wie das Licht flimmert, das ist doch schon mega fett.
Also ich bin ja auch in der Realität überhaupt kein Rennsport-Fan. Deswegen kickt mich das hier null. Finde ich tatsächlich mega langweilig.
Okay, ja, das kann natürlich sein. Also vielleicht muss man da so eine gewisse...
Das hängt natürlich auch noch. Das macht es natürlich für mich auch nicht besser. Ne? Und wenn ja die Szene auch noch ellenlang ist, macht es das eben auch noch schlimmer. Weil es halt, das ist somit das Uninteressanteste ist von der Handlung für mich.
Ich finde natürlich, guck mal, wie...
Das ist überraschend blutig, ne? Wir haben ja richtig den abgetrennten, die abgetrennte Wirbelsäule gesehen von dem Viech.
Ja, stimmt, ja. So, das geht ja gut los, ne? Anakin bleibt direkt stehen. Und, gut, man könnte natürlich sagen, ja, das ist natürlich irgendwo ziemlich nah an Formel 1 dran, ne? Wir haben sozusagen diese Fahnenträger, ich glaube, sowas Ähnliches gibt es da ja auch. Oder dass auch hier beim Start eine Maschine stehen bleibt, das gibt es auch. Natürlich gibt es die Sicherheitsvorkehrungen nicht in dem Fall. Das Ganze ist ja etwas rustikaler, sage ich mal.
Wie fahren die eigentlich? Das wird nie wirklich erklärt, ne? Wie das funktioniert, oder?
Nee, auch generell, wie dieses mit diesen Turbinen funktioniert.
Und was das eigentlich da ist, dieser Strom, der da zwischen den beiden Turbinen fließt.
Ja, genau, das wird, glaube ich, schon erklärt, irgendwie dieser Energieleitung. Ich glaube, das ist einfach die Energieverbindung, ne, zwischen den beiden Triebwerken. Aber warum man das so baut, keine Ahnung.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja, das wirkt ja jetzt auch, erstens ist es wahrscheinlich mega gefährlich, das haben wir ja gesehen bei Jar Jar. Und zweitens ist es, glaube ich, wird es auch mehr Sinn machen, wenn man da irgendwie eine Art Kabel zwischenlegt, aber gut.
Ja, ja.
Ist eine Designidee, klar. Ist
ja, richtig, aber hier cool diese Sounds, die sind einfach großartig. Also, weil jeder Podracer, hier Sebulba mit diesem Du-Du-Du-Du-Du-Du und Anakin eher so hochtourig, sag ich mal.
Da hatten wir jetzt gerade einen, der klang so ein bisschen an der Maultrommel.
Ja.
Bam. Ja, okay, da haben wir schon mal den ersten Bodycount.
Ja, so, und jetzt haben wir die Baskenräuber. Ja. Tastenräuber, Entschuldigung. Ja, also was die beabsichtigen, weiß man nicht. Aber hier, das ist doch ein schönes Bild.
Die werden wahrscheinlich versuchen, so ein Ding zu schrotten, damit sie es kauen können.
So, hier diese Parallelfahrt. Mhm. So, jetzt kommen die erste Runde rum.
Genau.
Und Sebulba führt. Und wir haben auch hier so ein Boxen.
So eine Boxengasse.
Gut, aber guck mal, Star Wars ist immer witzig. Zum Beispiel jetzt auch hier mit diesen kleinen Droiden.
Ich sag ja auch nicht, dass die Star Wars-Filme komplett ernst sein müssen, aber ich finde eine Figur, die halt nur albern ist, ist halt doof.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja.
Also das ist zum Beispiel, warum, also ne, wenn ich jetzt sage, in Episode 4 haben wir ja auch einen Comic Relief mit C-3PO. Aber C-3PO hat einen gewissen Nutzen. Mhm. Und er ist halt komisch, weil er so ein bisschen seltsam wirkt, oder weil er so dieses Distinguierte hat, was nicht passt zu dem Rebellentum. Mhm. Aber er spricht zum Beispiel normal, während hingegen Jar Jar Binks eben diese komischen Bewegungen hat, diese ganzen Slapstick, dieses ganze Ungeschicktheit und dann auch noch eben dieses, die so komisch spricht. Und es gab ja auch durchaus Kritik an Jar Jar, dass er so rassistische Stereotype gegenüber Schwarzen oder Afroamerikanern, dass das auch in der Figur mit angelegt sei. Da muss man natürlich auch gucken.
Ja.
Was übrigens Michael Jackson nicht abgehalten haben soll davon, sehr dafür zu rooten, selbst die Rolle zu spielen.
Okay. So, wir sind immer noch im Rennen und sehen jetzt, wie hier, ja, ich glaube, das war der Podracer, den ich früher immer geflogen habe, den hier, ja, der sich hier gerade zerlegt.
Na.
So, und jetzt löst sich da diese eine Verbindung und Anakin, ja, hat ein doch Problem. Also, da würde mir echt mega schlecht werden.
Ach.
Also, ich weiß nicht.
Also, darf das zum Beispiel jetzt auch so eine Sache, wo ich mich frage, wie genau funktioniert das eigentlich? Weil offenkundig scheint das ja auch so ein bisschen Elektromagnetismus zu sein.
Ja.
Weil diese eine Turbine wurde ja nur durch diesen Energiestrom jetzt da rangehalten.
Das stimmt, ja. Also vielleicht mal kurz ein Hinweis auch zur Geschwindigkeit. Ich meine, die fahren bis 900 km/h Spitze.
Oh, das ist ja auch interessant, dass sie alle hier mit offenen Gefährten fahren. Also.
Ja, richtig. Also hier gibt es kein Halo oder so, ne? Also wie es ja bei der Formel 1 eingeführt wurde vor ein paar Jahren. Außer er vielleicht. Er hat ja so eine Art Überrollkäfig. Das Monocoque ist da, glaube ich, am ausgeprägtesten gewesen. Aber hingegen scheint es ja auch in Größe auch nicht so Unterschiede da oder Bestimmungen zu geben oder Regeln.
Ja, so alles ist ja noch Battle Royale-mäßig, scheint mir das ja zu sein, ne?
Ja.
Ja, aber du merkst, ne, das ist ellenlang, dieses Rennen.
Ja, also, das stimmt. Also eigentlich ist es fast, wir sehen ja jede Runde.
Wir sehen jede Runde in Echtzeit, das ist es ja. Da gibt es ja gefühlt gar keinen Schnitt, gar keine Verkürzung. Ne? Also das ist schon extrem lang, dafür, dass das ja nur Mittel zum Zweck ist innerhalb der Handlung. Ne? Also das wäre was.
Ich glaube, das ist halt Kino. Also das ist halt Erlebnis. Also ich meine, so wie man vielleicht auch eine Sportveranstaltung live schaut, ist das vielleicht auch das, was hier sozusagen übermittelt wird, als Gefühl.
Ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht, aber ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist das auch mein Problem.
Nee, also ich verstehe ja ganz genau, was du meinst. Aber ich guck's gerne, muss ich sagen.
Weißt du eigentlich, warum Watu immer fliegt?
Ich glaube, das ist bei ihm so.
Nee, der ist behindert wohl. Der hat eine Behinderung.
Ach so,
okay. Deswegen hat er nämlich auch den Stock.
Ah.
Aber das wird wohl im Drehbuch tatsächlich auch so geschrieben. Aber es ist halt nie, es wird halt im Film nie explizit ausgesprochen, wird halt nur durch diesen Stock gezeigt, den er dabei hat. Also das ist tatsächlich also ein Gehstock und nicht so eine Art Majorstock oder sowas, was man meinen könnte.
So, das ist aber auch schön, das war so eine typische Star-Wars-Bewegung, einfach mal mit einem Kabel was überbrücken.
Ja.
Also ich finde diese Hebel, also ich bin ja ein Fan von Kippschaltern.
Ich glaube, das hast du mal irgendwo, hast du, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, kann das sein?
Ja, das kann wirklich sein. Ja, ich hatte früher an meinem Computer auch, habe ich mir so Kippschalter eingebaut. Damals hat man noch Case-Modding gemacht, also in den jungen Jahren. Und da konnte ich dann mit den Kippschaltern so blaues Licht und so einen Ventilator, der beleuchtet war, zuschalten. Und das ist natürlich cool.
Ah ja, jetzt habe ich auch gerade zufällig gefunden, warum George Lucas sich dann gegen Michael Jackson entschieden hat als Jar Jar Binks. Weil er fand, dass Michael Jackson viel zu berühmt war. Und sein Status als Megastar hätte den Film halt ein bisschen überschatten können.
Wobei man muss ja sagen, ich meine, alleine so von der Besetzung, Samuel L. Jackson, ne, Hugh McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman, Keira Knightley, also das sind ja schon Namen, ne?
Aber keiner von denen ist ein Michael Jackson in den 90ern, ne?
Das ist richtig, also, ja. Das stimmt,
das stimmt. Das muss man schon sagen, ne? Also.
Ja, und vor allem auch Michael Jackson hätte halt einfach auch, dadurch, dass der aus einer so anderen Rolle kommt, also hier dieser Abflug, muss ich sagen, also wieder der Sound ist.
Und
also
man muss natürlich auch sagen, Natalie Portman die kannte man schon aus Leon, stimmt. Hugh McGregor, hatte der außer Trainspotting noch irgendwas gemacht zu dem Zeitpunkt?
Boah, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen.
Kannte man Liam Neeson wirklich zu dem Zeitpunkt?
Ja, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist jetzt auch der Film hier schon so alt, dass viele der Sachen, die man jetzt so wahrnimmt, damals gar nicht so gegolten haben.
Und Samuel L. Jackson, weiß ich nicht, hat man den nicht auch eigentlich erst so richtig mit Pulp Fiction wahrgenommen?
Kann sein, ja. Ja, Thema Hoffnung wird jetzt nochmal von Schmie angesprochen. Also durch diesen Sieg gibt Anakin natürlich auch den Menschen Hoffnung. Also
da sieht man auch, dass eins der Beine so ein bisschen durchhängt, ne?
Ja.
Manchmal.
Ja. So, Watto fühlt sich betrogen.
Ja. Vor allen Dingen, er hat mich betrogen, weil er wusste, dass er gewinnt. Als ob das jetzt irgendwie unfair wäre, wenn er darauf vertraut, dass das Dingens gewinnt, dass Anakin gewinnt.
Aber im Prinzip hat Watto ja ein Stück weit recht. Weil.
Du meinst, weil er seine Fähigkeit mit der Macht benutzt hat, um in die Zukunft zu sehen, oder was?
Nee, das meine ich nicht, aber er hat ja den Midichlorian-Wert gemessen. Das heißt, er wusste, was drin ist in Anakin, was in ihm steckt. Dann hat er den Würfel noch manipuliert.
Ja gut, er hat ja den manipulierten Würfel manipuliert, also er hat ja nur die Manipulation ausgeglichen.
Ja.
Also da kannst du dich ja nicht beschweren als Watto.
Das stimmt schon, ja. Aber ich meine, Qui-Gon ist ja auch selbstsicher, sage ich
mal. Ne?
Also.
Ja, jetzt merkt er. Sie hat schon relativ direkt gemerkt, was der Satz heißt: Du bist kein Sklave mehr, ne?
Ja. So, und jetzt hat Schmi Qui-Gon gefragt, ne, ob er ein Jedi werden wird, ob Anakin ein Jedi werden wird. Und das hat Qui-Gon selbst entschieden. Das darf er aber einfach nicht. Ne, das ist wieder sein Kopf. Also, weil er sagt, nee, ich habe die Macht gesehen und wir werden ihn ausbilden. Und damit gerät er ja auch in Konflikt mit dem Rat. Also mit dem Rat der Jedi.
Achso, übrigens, ich habe hier noch was zum Podrennen.
Ja.
Die sind wohl tatsächlich zu NASCAR-Rennen gefahren und haben sich dann die Crashes da angeguckt, um das möglichst natürlich darzustellen.
Aber es ist okay, es ist schon irgendwo makaber, ja.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man so an die Trilogie denkt, dann ist das ja also die Trilogie von Ewan McGregor auch. Aber wenn man jetzt so den Film sieht, dann ist Ewan McGregor hat ja relativ wenig Screentime, wenn man ehrlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er wenig hätte, aber wenn man so an die ganze Trilogie denkt, dann ist man immer, finde ich, immer überrascht im Nachhinein, dass ja doch Liam Neeson eigentlich so die zentrale Figur ist von den beiden.
Mhm. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, das ist irgendwie auch ganz cool, weil Episode 1 sich so von Episode 2 und 3 nochmal richtig absetzt. Also erstmal gut, es ist der Auftakt zur Trilogie von 1 bis 3. Aber irgendwie ist es natürlich auch nochmal extra die Vorgeschichte zu 2 und 3. Also, weil.
Also, das Prequel zu den anderen beiden Prequels.
Ja, so ungefähr, ne? Also, ich meine, eigentlich ist ja Obi-Wan auch noch in der Ausbildung und so.
Ja, soll ich mal. Ich glaube, jetzt passiert ja nicht so wirklich was Interessantes. Soll ich mal kurz zu der Thema. Du weißt schon, was gehen, zu dem Thema ja. Auszeichnung?
Gerne.
Okay. Dann fange ich an mit den Goldenen Himbeeren aus dem Jahr 2000. Da wurde Ahmed Best für Jar Jar Binks als schlechtester Nebendarsteller ausgezeichnet und Jake Lloyd war ebenfalls nominiert. Dann gab es noch Nominierungen als schlechtester Film, da hat Wild Wild West gewonnen. Schlechtestes Leinwandpaar, Jake Lloyd und Natalie Portman. Da haben Kevin Kline und Will Smith gewonnen in Wild Wild West. Schlechteste Nebendarstellerin ist Sofia Coppola nominiert gewesen. Gewonnen hat Denise Richards aus Die Welt ist nicht genug. Schlechtester Regisseur George Lucas hat Baron Sonnenfeld für Wild Wild West gewonnen. Schlechtestes Drehbuch hat auch Wild Wild West gewonnen. Gut, ist natürlich auch ein bisschen so, also Sofia Coppola, ja, da haben wir ja beim Thema, oder da werden wir beim Pate-Film vielleicht nochmal drüber reden. Die war natürlich auch so ein bisschen auf dem Kieker, ne? Deswegen, das ist natürlich Quatsch, die als schlechteste Nebendarstellerin zu nominieren, wenn man sie gar nicht, wenn man sie nicht mal wahrnimmt, wenn man nicht wüsste, wer sie ist.
Wenn man wissen muss, ne, dass sie mitspielt.
Jake Lloyd hingegen, ja, gut, der kann jetzt auch nichts dafür, wie die Rolle geschrieben ist. Ne? Naja. Schlechtestes Leinwandpaar, da würde ich gleich noch mal was zu sagen wollen. Gut, dann haben wir die MTV Movie Awards 2000. Da hat der Film gewonnen, die beste Actionsequenz. Und Ray Park war als bester Schurke nominiert. Da hat Mike Myers für Austin Powers gewonnen. Und der beste Kampf war auch nominiert. Da hat Matrix gewonnen. Dann.
99, man kann vielleicht nochmal an der Stelle auch auf unsere 1999 Filmjahr-Episode verweisen, ne?
Oder Matrix.
Oder Matrix, genau.
So, jetzt sehen wir ihn das erstmal in Aktion. Dann bei den Grammys gab es eine Nominierung für Best Instrumental Composition for a Motion Picture, Television or Visual Media. Da hat das große Krabbeln gewonnen. Finde ich auch interessant. Dann haben wir die Saturn Awards 2000. Da hat der Film gewonnen, beste Kostüme und beste Spezialeffekte. Nominierungen gab es noch als bester Science-Fiction-Film. Da hat Matrix gewonnen. Liam Neeson als bester Hauptdarsteller. Da hat Tim Allen für Galaxy Quest gewonnen. Bester Nebendarsteller, Ewan McGregor. Da hat Michael Clarke Duncan für Green Mile gewonnen. Auch interessant, dass der als Nebendarsteller nominiert ist. Beste Nebendarstellerin, Pernilla August, also Schmie. Da hat Patricia Clarkson für Green Mile gewonnen. Dann beste Nachwuchs. Da waren Jake Lloyd und Natalie Portman nominiert. Da hat Haley Joel Osment für The Sixth Sense gewonnen. Auch interessant, ne? Beste Regie war George Lucas nominiert. Da haben die Wachowskis für Matrix gewonnen. Und das beste Make-up war auch nominiert. Da hat die Mumie gewonnen. Bei den BAFTAs 2000. Jetzt sehen wir, glaube ich, das erste Mal richtig. Nee, stimmt gar nicht. Das war ja so ein laufender. Ich dachte gerade, das wären seine Beine, aber es ist ja so ein laufender Thron. BAFTAs 2000. Da gab es Nominierungen für den besten Ton und beste visuelle Effekte. Da hat jeweils Matrix gewonnen. Und bei den Oscars gab es auch Nominierungen im Ton. Da hat Matrix gewonnen. Bester Tonschnitt hat Matrix gewonnen. Beste visuelle Effekte hat Matrix gewonnen.
Ist eigentlich nochmal interessant, auch diese zwei Filme nebeneinander zu stellen, ne? Matrix und Star Wars Episode 1.
Ja. Genau. Übrigens auch, der Film hat übrigens, ist natürlich Deutschland und USA Platz 1 gewesen in dem Jahr, bei den Zuschauercharts. Und ist in Deutschland Platz 6 der Jahrzehnts, des Jahrzehnts gewesen und in den USA sogar Platz 2 des Jahrzehnts. Hm. Ja, jetzt ist das erstmal kalt. Also, ne, er ist ja jetzt weg vom Wüstenplaneten, mhm. deswegen wird es ihm ja kalt.
Ja, danke Markus. War das schon alles?
Das, ja, mit den Oscars endet es ja eigentlich.
In der Regel. Ja, vielen Dank. Auch nochmal interessant, irgendwie auch zu erfahren, in welche Zeit dieser Film gehört. Ne? Also ich vergesse sowas immer, dass zum Beispiel Matrix genau das gleiche Jahr ist. Und so. Bei Matrix haben wir ja auch schon mal über dieses Altern der Effekte gesprochen. Ne?
Ja. So, und jetzt kommen wir mal, das passt gerade gut bei der Szene. Wir hatten ja vorhin gerade schlechtestes Leinwandpaar, die beiden. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja, ich habe so beim Schauen empfunden, auch mit dem Wissen, dass die beiden ja später auch dann ein Paar werden. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber angesichts des Altersunterschieds jetzt noch in dem Film, finde ich das irgendwie ein bisschen unangenehm beim Zuschauen. So diese sich anbahnende Liebe zwischen den beiden.
Also ich muss auch sagen, ich habe das irgendwie nie wahrgenommen.
Mhm. Aber also, wenn du jetzt so drüber nachdenkst?
Ja, da frage ich mich auch, wie soll das, wie sind die gealtert, sage ich mal. Keine Ahnung, das verstehe ich nicht ganz, aber weil irgendwie...
Offenkundig ist sie ja, also ich meine, er muss ja so um die 10 sein.
Ja.
Und sie ist ja offenkundig, ja, so zumindest... 15, 19, sowas?
Ja, es kann sein.
Also, naja, auf jeden Fall, es ist schon unangenehm, finde ich, an manchen Stellen zuzuschauen, den beiden. So einfach, weil es, einfach weil das wirkt halt so unangenehm, finde ich. Der Altersunterschied ist halt viel zu klein dafür. Dass da so eine, auch jetzt so, wie sie ihn anschaut und angrinst, das ist halt schon. Und auch ganz in der letzten Szene haben wir es ja noch mal extremer. Also, ich finde das, vielleicht ist es auch, weil ich halt weiß, wie es mit den beiden weitergeht. Aber ich weiß nicht, ich finde das unangenehm zu schauen.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich würde die nicht, also ich finde, ich glaube, verwirrend ist, dass die sozusagen als Filmpaar da schon nominiert waren auch. Und das habe ich zum Beispiel da nie.
Ja,
sag ich mal so gesehen.
Ja, aber offenkundig scheinen das ja damals auch schon andere so gesehen zu haben. Mhm. Also das scheint ja nicht ganz, das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke scheinbar. Mhm.
Ja.
Also ich finde das, also ich habe da Bauchschmerzen in manchen Szenen. Ne? Also Szenen, ist, also in manchen Momenten finde ich, das ist unangenehm. Da haben wir jetzt mal so ein Used Universe, diesen Gleiter, ne? Den ganzen Lackschäden. Die Stadt sieht jetzt auch nicht besonders. Ne? Also immer, wenn zu viel CGI drin ist, dann sieht es nicht mehr gut aus, finde ich.
Weil ja.
Das, glaube ich, kann man so ein bisschen als so Faustregel für die Art, wie das CGI hier gealtert ist in dem Film.
So, also vielleicht können wir hier an dieser Stelle mal ganz kurz, also ich würde gerne sozusagen mein Punkt, warum ich von Star Wars so fasziniert bin, das würde ich wahrscheinlich öfters, sag ich mal, einbringen, auch in den anderen Folgen nochmal erwähnen. Und zwar die Faszination von Star Wars, ich glaube, sie kommt daher, dass wenn man mal so in die Entstehungszeit der alten Trilogie schaut, also 70er, ne, sind wir da.
70er, 80er, ja.
Genau, 70er, 80er, dass wir da ja noch sehr, sehr nah am Nationalsozialismus waren. Und das Thema Totalität und Machtergreifung, was ja voll das Star-Wars-Thema ist, wurde
ja
mit
auch,
Star Wars...
Und ja auch die Sowjetunion noch existiert hat in der Zeit.
Richtig, also dadurch, dass man, sag ich mal, dann dieses Thema, also man muss sich ja vorstellen, das sind ja Leute, die Eltern hatten, die noch, sag ich mal, auch mit im Nationalsozialismus waren Also gut, die Elterngeneration.
Ah, jetzt weniger. Ne?
Genau, aber trotzdem ist das Thema omnipräsent. Und
ja, die aber eher halt gegen die Nazis gekämpft haben.
Ja, natürlich, aber das Thema Nationalismus ist ja irgendwie da. Und worauf ich hinaus will ist, dadurch, dass man, jetzt sehen wir Yoda das allererste Mal.
Mhm. Und Mace Windu.
Oh, genau, wir sind im Jedi-Rat, dass man das Thema Machtergreifung und Totalität in die Vergangenheit gelegt hat. Also um sozusagen Distanz zu schaffen. Und ich glaube, dass die Faszination für Star Wars auch genau daher kommt, dass man aus einer Welt, aus einer Zeit, in der man nicht reden kann über, ja, was hast du getan oder was hättest du getan, das sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes projizieren konnte. So, jetzt gibt es...
Ja, was wolltest du sagen?
Ja, jetzt wird ja Anakin vorgeschlagen,
ja,
ne, auch ausgebildet zu werden, weil er glaubt, dass die Macht ins Gleichgewicht gebracht werden kann.
Ja, also nochmal zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist... Also in der Trilogie ist es ja eigentlich ein bisschen deutlicher zu sehen, weil wir hier ja diese ganzen Sachen, wie es zum Imperium kam, sehen. Während es hingegen, finde ich, in den 70er, 80er Filmen doch deutlich weniger zu sehen ist. Da ist es dann eher im Stil zu sehen.
Ne? Das ist richtig. Ja, ja. Also gerade diese Anspielungen auf die NS-Filme, ne? Dass da zum Teil...
Ja, aber auch schon in der Kleidung oder so. Ne?
Natürlich, ja. Ja, richtig. Das finde ich zum Beispiel auch super faszinierend. Weil man irgendwie versucht, diese Welt, ich finde, unter dem Aspekt ist das wahrscheinlich in den 70er Jahren auch so entstanden.
Giacometti-Skulpturen. Ja. Weiß ich nicht, müssten wir nochmal schauen, wie das genauso war. Was hier ja auch ein bisschen mit drin ist, Entschuldigung, ist römischer Senat. Mhm. Ja, ganz schön groß, der Senat, ne? Also,
ja, so ein bisschen eher da, EU-Parlament, ne?
Ja, das ist, ja, weiß ich nicht, das hat schon eher was von der UN-Generalversammlung.
Ja, oder Deutscher Bundestag ist ja mittlerweile auch der zweitgrößte, ne? Das zweitgrößte Parlament der Welt.
Ja. Aber den Bundestag kriegst du noch in eine Großaufnahme. Das schaffst du hier nicht mehr.
Ja gut, wenn die da auch alle so riesige Teller haben, auf denen die rumfahren, ne?
Ja, trotzdem. Ja. Ich finde das übrigens auch ein bisschen komisch, dass die ganze Zeit so rumfliegen. Jetzt auch hier herumfliegen, anstatt dass sie einfach nur da bleiben.
Ja.
Das soll wahrscheinlich ein bisschen Dynamik reinbringen, aber...
ja.
Finde ich, wirkt ein bisschen komisch und wirkt auch ein bisschen so, wenn ich mir vorstelle, dass die ja vor einem stehen oder vor denen stehen. Wahrscheinlich, weil das so ein Rundbau ist, soll es wahrscheinlich dazu dienen, dass die alle einmal anschauen können, mehr oder weniger.
So, es ist doch hier ganz interessant, ne? Jetzt gerade wie Palpatine versucht zu manipulieren, ne? Und das.
Ja. Und gleichzeitig uns noch ein bisschen erklärt, was hier vorgeht.
Ja.
Übrigens, Ian McDiarmid, der war übrigens überrascht. Der dachte, er spielt halt einen Senator. Ne? Also er hat ja den Imperator auch schon gespielt. Und er dachte halt, es wurde ihm gesagt, ja, du spielst einen Senator in der Szene. So, und er dachte halt, das wird so ein Cameo-Auftritt. Und er dachte halt, den jungen Palpatine, den muss ja jemand anders spielen. Ein jüngerer Schauspieler jetzt nach über 10 Jahren.
So, wir haben die Wookiees kurz gesehen.
Ja. Genau. Und da sehen wir jetzt die ETs.
Die ETs, sehr gut, ja. Mhm.
Und er war dann ganz überrascht, als er dann tatsächlich diese Rolle spielen sollte. Und jetzt haben wir ihn zwar nicht, jetzt haben wir zwar seine Einführung schon verpasst, aber Mace Windu war übrigens ursprünglich gar nicht als Mensch gedacht, sondern das sollte ursprünglich auch ein Alien sein. Mhm. Ehe man dann ja doch jemand anderen genommen hat. Mhm. Oder Samuel Jackson genommen hat.
So ganz kurz hier, hat das nicht ein bisschen was von so einer Blade Runner-Kulisse?
Ja, ja.
Sehr ich kann gemalt,
schon verstehen,
ne?
Was du meinst, ja.
So, Anakin wird getestet. Mhm. Und jetzt, ja, jetzt sagt es ja Yoda selbst, also Yoda durchschaut den Anakin. Mhm. Und hat natürlich von Anfang an, so wie eigentlich alle im Rat, Bedenken, ihn auszubilden.
Ja.
So, das war jetzt wahrscheinlich der, also einer der meistzitierten Sätze.
Ist ja auch tatsächlich einer der besten Sätze.
Ja,
des,
ja.
Des ganzen Drehbuchs.
Richtig, ja. Also Wut und Hass, wir kennen den Satz alle. Mhm. Die Sonne geht unter.
Irgendwo bei diesen großen Szenen mit den vielen Schiffen, ich weiß leider nicht in welche, ist wohl auch die Enterprise dabei.
Okay, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, ich habe es auch nur gelesen, aber...
Ja.
Übrigens, der Film wurde unter dem Namen The Dollhouse zu den Kinos gebracht, um zu verhindern, dass halt Leute da schon vorher kopieren.
Mhm.
Und es ist auch durchaus berichtet, dass, dass als der Trailer rauskam, die Leute teilweise wirklich in die Filme gegangen sind. Und nach dem Trailer für diesen Film rausgegangen sind wieder, weil sie nur den, weil sie den vollen Preis für den Kinofilm bezahlt haben und nur den Trailer sehen wollten.
Ach. Okay. So, und ich würde hier mal einfach auch mal mit ansprechen, dass Palpatine natürlich ja auch so ein bisschen diese Ambition Hitlers im Prinzip verkörpert. So allmählich sich nach oben zu arbeiten.
Aber das ist ja gerade nicht das, was Hitler gemacht hat. Er hat ja vorher versucht zu putschen und dann, als das nicht funktioniert hat, hat er das ja anders versucht, ne?
Ja.
Also das
ja.
kann, also so ganz analog funktioniert das nee. Nicht. Ne?
Nein, nein, das ist schon richtig.
Ich würde eher sagen, ich würde eher beim Römischen bleiben und würde eher so den Cäsaren-Vergleich machen.
Ja, okay. Sind wir da vielleicht, was so diese ganzen Eindrücke angeht, ist das, ich versuche nochmal wieder das zu verstehen, was du mit dieser Überladung gemeint hast, also dass so viele Aspekte drin sind.
Ja, das ist hier ein bisschen weniger. Das fällt also in der alten Reihe fällt das mehr auf.
Ja, ja. Ja, so richtig, ja, auf jeden Fall. Hm.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch gesagt haben. Aber ich genau, jetzt weiß ich es wieder. Was der Film tatsächlich leider tatsächlich gemacht hat. Ich habe ja gerade gesagt, ne, er hat unter einer anderen Sprache kam, unter einem anderen Titel kam er raus dass da nicht grob kopiert wird. Was man auch gemacht hat, war, dass man für die Synchronisation des Films das Rotoskop eingeführt hat. Das heißt in dem Zusammenhang, normalerweise ist es so, ne, du bekommst ja den Film zugeschickt dann, die Firma, die Synchronisation erstellt in den jeweiligen Ländern. Und ne, man schaut sich den Film an, schreibt da, macht daraus dann die Rohübersetzung und dann das Dialogbuch und die Leute, die Synchronschauspieler und Schauspielerinnen, die sehen ja dann die Szene und sprechen dann darauf und spielen dann darauf. Und hier war es aber so, für die das nennt sich dann Rotoskop in dem Zusammenhang, die haben den Film nicht gesehen. Die haben ein Schwarzbild gesehen und nur um die Münder herum haben sie das Bild gesehen. Doch. Das gibt's auch heute noch manchmal. Das gibt's auch in abgeschwächteren Fassungen, ne? Oder dass da halt nur so ein riesen Wasserzeichen über dem Film prangt oder sowas, ja, okay. Dass man den nicht kopieren kann.
Ja.
Also kurz, das, was ich alles grundsätzlich kritisch finde, weil es suggeriert ja, dass die Leute, die die Synchronisation erstellen, Raubkopien machen würden. Was finde ich ganz schön eine Frechheit ist gegenüber. Das sind schließlich auch Leute, die professionell da arbeiten.
Ja, klar, ja.
Aber das ist natürlich ein richtiges Problem, diese Rotoskopie, weil du siehst natürlich nicht, was drumherum passiert und du siehst halt auch nicht die Gesichtsausdrücke dann im schlimmsten Fall, wenn es wirklich nur der Mund ist. Das heißt also, es macht das Spielen viel schwerer. Mhm. So, und jetzt gleich die nächste Problematik, diese Midi-Chlorianer. Warum? Frage ich einfach mal. Warum kommt das überhaupt vor jetzt? Was hat sich George Lucas dabei gedacht, die zu erfinden und die reinzuschreiben?
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber
richtig, ja. Ich hab eine Idee. Und zwar, das ist vielleicht das, was wir dann eher sozusagen in der neuesten Trilogie dann haben. Also in der Disney-Trilogie, sage ich es jetzt mal. Da wird ja noch mehr und noch expliziter werden die Jedis ja als oder die Jedi als Religion erklärt und gedeutet. Und wir erfahren ja sogar auch, oder wir sehen da auch die Bücher und so. Und
das ist aber schon in der alten Trilogie so.
Ja, aber es ist trotzdem noch mehr mythisch dabei. Und wir haben ja hier, sag ich mal, in der neuen Trilogie, also in der
Prequels,
genau. Ja. Genau, also Episode 1 bis 3. Da haben wir ja
Ich würde sagen, wir einigen uns auf Prequels, Original und Sequels.
Genau,
das ist das Einfachste.
Richtig, ja. Also in den Prequels ist es ja so, dass da der Jedi-Orden sozusagen am Zenit seiner Macht ist.
Mhm. Ne, also genau,
den gibt es und die haben ihre Riesenbibliothek, die haben ihren Apparat, ihren Machtapparat, die haben ihre Strukturen und so weiter. Das ist sozusagen. Mhm. Ne?
Ja.
Quasi so, wäre so ein bisschen wie die Kirche ja auch irgendwie im Mittelalter irgendwann ihren Zenit hatte, als Machtapparat.
Ja, wenn, dann sind es ja eher so eine Art Templer, ne?
Ja, ich meine, die Vergleiche sind natürlich immer schwammig. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man, dass das vielleicht schon so ein Vorbote ist, dass, sag ich mal, das Wesen des Jedi-Ordens da schon verloren geht. Weil man sich auf einmal an so Sachen wie Midi-Chlorianer festmacht, die sozusagen dafür zuständig sind, wie mächtig jemand ist. Hm. Anstatt sozusagen die Macht eher so als auch Glaubensanspruch zu sehen. Also ich weiß nicht, ob du so ungefähr verstehst, was ich meine.
Ja, aber das zählt für mich nicht. Es gibt keinen Grund, halt diese Midi-Chlorianer überhaupt. Also ich finde es halt extrem problematisch, wenn ich die Macht, die ja sowas scheinbar Göttliches ist in der Originaltrilogie, hier jetzt zu erklären auf eine ja schon fast naturwissenschaftliche Weise. Und genau, vor allen Dingen, und das ist das große Problem, er führt die jetzt hier ein und die spielen nachher nie wieder eine Rolle. Also zeitlich nachher nie wieder eine Rolle.
Das ist richtig. Aber ich glaube, dass dieses Problem, was du als Problem geschildert hast, das ist auch wirklich das Problem des Jedi-Orden.
Ja, es ist das Problem des Drehbuchs in erster Linie, weil es existiert ja. Ne? Also das ist das. Also es existiert ja innerhalb dieser Welt. Ne? Also mir geht es nicht darum, dass die Jedi irgendwas machen oder nicht. Mir geht es darum, dass mir als Zuschauer die Macht erklärt wird, was totaler unnötig ist. Ne? Also das ist, da ist auch so ein bisschen für mich immer die Faustregel, wenn es was Übernatürliches ist, da besser nicht erklären als schlecht erklären.
Ja, aber trotzdem, ich bleibe dabei, das ist schlecht erklärt und das ist genau auch der Vorbote dafür, dass eben auch der Jedi-Orden untergeht. Weil ich meine, sie ringen sich ja durch, Anakin auszubilden. Und damit beginnt ja dann das große Desaster auch.
Ja, aber das könnte man ja auch anders regeln, ne? Das muss man ja nicht auf diese Weise regeln. Also das, was mich halt, jetzt sind wir ja scheinbar so eine Art Ostasien, ne? Mhm. Das sieht ja schon einfach aus wie Buddhas, die da hingestellt werden. Also es stört mich einfach, dass hier was erklärt wird oder was reingeworfen wird, was ja im Prinzip wir haben die Originaltrilogie, die ja steht, und da wurde die Macht ja erklärt. Nicht erklärt, aber da wurde die Macht ja gezeigt, so muss ich sagen. Und jetzt bekommen wir hier eine Erklärung für die Macht serviert, die mehr schlecht als recht ist, die jetzt auch nicht gerade ausführlich ist, die jetzt auch nicht wirklich, ich wage mal zu behaupten, selbst die Leute, die gesagt haben, wir immer wissen, wie die Macht funktioniert, selbst die werden unzufrieden sein, weil es erklärt ja eigentlich nicht wirklich, wie die Macht funktioniert. Es wird halt einfach was reingeworfen, was extrem Einfluss auf ein zentrales Thema dieser ganzen Filme hat. Aber es spielt im weiteren Verlauf dieser Reihe überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Es wird ja völlig selber vergessen vom Autor und Erfinder dieser ganzen Reihe, was es damit auf sich hat. Also es ist A, völlig unnötig, und dann macht er nicht mal was damit. Das ist ein
Riesenproblem. Ja, das ist richtig. Da würde ich dir zustimmen. Es hat später keine Rolle mehr.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, spielt ja nicht mal mehr in Episode 2 und 3 nochmal eine Rolle, diese Midi-Chlorianer.
Nee, das ist richtig. Ja, ja.
Also das finde ich halt unnötig. Ne? Warum mache ich so ein Riesending und so ein ganz. Die Macht ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Ich meine, möge die Macht mit dir sein, ist das Star Wars-Zitat. Wir werden am 4. Mai bei euch sein. aber das finde ich halt total unnötig und ich weiß halt nicht, was ihn dabei geritten hat.
Aber würde ich mal versuchen zu verstehen, du hast eher ein Problem damit, wie es eingesetzt wird, als dass es eingesetzt wird, richtig?
Nein, ich habe ein Problem damit, dass überhaupt was erklärt wird, was nicht erklärt werden muss.
Richtig,
dass
Mystik
genommen wird.
Ja, aber das ist ja genau das Problem, was den Jedi-Orden auch in Bedrulle bringt.
Ja, aber dann musst du es stärker thematisieren.
Richtig, deswegen habe ich dich gerade gefragt,
das ist ja überhaupt nicht das Thema für ihn. Also, ne, das ist ja nicht. Also, das wage ich zu behaupten, dass George Lucas jetzt nicht diesen Gedanken hatte, als er das geschrieben hat, den du da hast, womit ich jetzt nicht sagen will, dass er falsch ist, aber dann müsste er stärker thematisieren. Das wird jetzt in dieser einen Szene reingeworfen, ändert komplett eines der zentralen Themen dieser ganzen Reihe und es wird danach weggeworfen. Also entweder muss er mehr damit machen oder er soll es rausschmeißen. Aber so wie es, also das ist die schlechtestmögliche Variante.
Ja, okay, ich verstehe. Also dann,
Also entweder besser oder gar nicht.
Ja, okay, Frage. Dann,
Und ich würde auf jeden Fall sagen, habe ich ja gerade gesagt, meine Faustregel bei übernatürlichen Sachen, dann lieber gar nicht. Weil ich glaube nicht, dass du sowas wie die Macht überhaupt erklären kannst. Also das ist das ist für mich eine Schwäche des Drehbuchs.
Ja. So, jetzt arbeiten Gungans mit der Naboo zusammen, ne?
Ja, genau, diese ganze Erzählung hier. Ist ein bisschen schwer tatsächlich, den so als Pass pro Toto zu nehmen, merke ich gerade, für die Trilogie, weil vieles von dem, was halt hier passiert, später jetzt weniger wichtig ist, ne? Dadurch, dass wir eben diesen Zeitsprung haben.
Ja, das haben wir ja zum Beispiel zwischen Episode 2 und 3 nicht. Das ist ja quasi, geht ja nahezu ineinander über, ne?
Genau, auch zwischen 4 und 5 und 5 und 6 gibt es ja nicht so einen Sprung. Also, Selbst wenn wir da sagen, da vergeht ein bisschen Zeit, aber das, da vergehen ja nicht 10 Jahre oder was das ist. Mhm. Oder 8 Jahre oder so. So. Aber merkst du so das, was ich auch gesagt habe, ne, dass die, oft haben wir ja Handlungen auf verschiedenen Planeten und hier sind wir immer auf, hier ist die Handlung immer auf dem gleichen Planeten. Also, ne, wir sind, wir waren zuerst auf Naboo, dann ging es rüber nach Tatooine und jetzt sind wir wieder auf Naboo. Mhm. Ah, nee, zwischendurch waren wir noch im Senat. Ne, aber es war war jetzt niemals so, dass wir einmal hatten, die einen sind auf Naboo, während die anderen im Senat sind. Oder die einen sind auf Tatooine, während die anderen auf Naboo sind. Oder?
Ja.
Das haben wir hier nicht.
Das stimmt. Das ist auch genau so das Gefühl, was ich immer hatte, dass Episode 1 so rausfällt aus dem, im Prequel. Hier haben wir gerade Windows-Hintergrundbild, ne?
Ja, stimmt. nicht nur, sondern generell auch aus den Filmen, ne? Das war ja in der Originaltrilogie war es ja auch schon so.
Ja.
Und auch in den Sequels war es ja auch so, ne, wenn Rey da bei Luke ausgebildet wird oder so, während die anderen irgendwas anderes machen. Soll ich dir mal ein paar Namen nennen, die statt Liam Neeson auch im Gespräch waren für Qui-Gon? Vin Diesel, Morgan Freeman, Tom Hanks, Kyle MacLachlan, Kurt Russell oder Denzel Washington?
Also auf jeden Fall eine Reihe von großen Namen.
Mhm. Aber auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Also Vin Diesel, Morgan Freeman und Tom Hanks.
Ja.
Auf dieselbe Rolle, auf dasselbe Rollenprofil. Das ist natürlich schon. Ich glaube, die hätten auf jeden Fall die Rolle anders interpretiert. Mhm. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ja. Das stimmt.
Und auch Ewan McGregor war auf einer Liste mit anderen, mit 49 anderen übrigens, bevor er ausgewählt wurde. Mhm. Und die Liste wurde danach ausgewählt, wer dem jungen Alec Guinness ähnlich sieht. Was das natürlich auch irgendwie naheliegend ist in dem Zusammenhang.
So, wir haben gerade den Wilhelmsschrei gerade gehabt, ne?
War das ein Wilhelmsschrei?
Ja, ich meine, als der
habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber.
Ja, ich glaube, es war einer.
Jetzt haben wir diese Laserpistolen.
Genau, genau.
Die wir jetzt sonst auch nicht so oft sehen, ne? Zumindest nicht in so Gefechtsszenen. Ich glaube, Han Solo hat natürlich, glaube ich, sowas in der Art.
Ja, die haben ja dann eher so Blaster, ne?
Ja, ja, ja.
Aber nicht so diese silbernen, nicht so, ne?
Ja, nicht so die tatsächlich so Pistolen mehr wirken, ne?
Ja.
So eine Beretta oder sowas.
Genau, so.
So ein anderer bekannter Name auf der Shortlist war übrigens Kenneth Branagh. Also für Obi-Wan.
So ist auch interessant, dass hier gerade sogar so ein Alarm zu hören ist, während hier die Droiden ausgefahren werden. Ich meine, wer soll da gewarnt werden? Weil das sind doch alles Droiden.
Tja.
So.
Ach Mist, das habe ich jetzt auch übersehen. Die Kleidung, die Amidala im Senat getragen hat, die war tatsächlich keine Fantasiekleidung, sondern die war nach mongolischer Adelskleidung, also historische mongolische Adelskleidung nachempfunden.
Ja, interessant.
Und diese Droiden, die sollten ursprünglich mal weiß sein und in der Post-Production hat sich George Lucas dann entschieden, dass er die ein bisschen von den Sturmtruppen absetzen wollte.
Finde ich aber gut auch, also.
Ja. Ja, das ist okay. Das finde ich jetzt.
Ja, ist auch eigentlich interessant, sag ich mal, hier auch die Entwicklung ist. Also wir haben sozusagen hier in dieser Zeit eine sehr starke Droidenarmee, ne? Und dann ab Episode 2 sind wir bei Klonen angelangt.
Mhm. Ja, und bei Episode 4 haben wir ja scheinbar schon wieder keine Klone mehr.
Ja, genau, ja. So, und jetzt kommt es zu dem
Weißt du übrigens, wer das, das Make-up entwickelt hat? George Lucas. Nee. Mit Rorschach. Also, ne, Rorschach-Methode. Also, wie der Rorschach, kennst du, ne?
Nee.
Das sind diese Tintenkleckse beim Psychiater. Okay. Ne, was sehen Sie hier, ne? Das ist ja ein Tintenklecks und dann wird die Seite zugeklappt und dann aufgeklappt, dass es so symmetrisch wird.
Ah, okay. Ja. Ah, okay, aber das ist natürlich ein interessantes Detail.
Ja.
Ja.
Da war auch irgendwas mit dem Lichtschwert von Darth Maul. Das war irgendwie, ich glaube, zu kurz oder so. Und als er das dann so rumgewirbelt hat, hätte er sich, wenn man die Laser eingesetzt hätte, hätte er sich eben selber die ganze Zeit verletzt dabei.
Okay, ja.
Deswegen mussten sie es etwas größer machen.
Ja, gut. Anakin fliegt jetzt davon.
Ja.
Aber wer ist er dabei?
Genau. Ja, das finde ich auch irgendwie unnötig, muss ich sagen.
Ja gut, aber er hat ja die Macht, ne?
Ja, aber trotzdem finde ich es halt unnötig.
Ja gut, aber die Frage ist, wo soll er jetzt hin? Ne? Also, was sollte er anstelle dessen machen? Also, die beiden sind mit Darth Maul beschäftigt.
Ja. Dann weiß ich nicht. Also, dann hätte ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt besser gefunden hätte in der Situation oder interessanter gefunden hätte, wäre, wenn er zum Beispiel jetzt am Ende, wo Obi-Wan nachher dann da hängt über dem Schacht, wenn er ihm per Macht das Schwert gegeben hätte.
Mhm. Wenn er irgendwie in der Nähe
gewesen. Das wäre zum Beispiel interessant gewesen, weil das ja dann so eine auch so eine Spannung im Verhältnis zwischen den beiden aufbauen würde.
Und weil auch so eine Staffelübergabe, ne?
Ja, das auch. Ja, Staffelübergabe ja in gewisser Weise. Aber vor allen Dingen wird es ja auch so eine Spannung aufbauen, weil er ja da schon scheinbar mächtiger ist als sein Lehrer, ne?
Mhm.
Das hätte ich interessanter gefunden.
Mhm.
Mal so ein... Anstatt, dass er da jetzt rumfliegt und rumballert, das weiß ich nicht. Finde ich jetzt weniger spannend.
So, die Gungans kämpfen ja eigentlich mit Pfeil und Bogen und mit diesen Wummern, ne?
Ja, und mit diesen, und mit den Katapulten, ne?
Genau, richtig. Aber die haben ja keine Schusswaffen.
So wie ich das sehe, nicht. Aber es können natürlich auch daher kommen, dass sie unter Wasser sind, ne?
Ja gut, ja. Möglicherweise, ja. So, das war eigentlich ein ziemlich cooler Shot, wie da diese ganzen... Die Raumschiffe sind ja auch Droiden, muss man ja dazu sagen.
Ja.
Also wir haben hier eine ganz andere auch Kriegstechnik als in den anderen Filmen.
Ja. Das ist auch so ein, komischer Satz, ne? Das gefällt mir auch nicht. Jetzt haben wir wieder so, ich soll in diesem Cockpit bleiben.
Ach so, ja, okay. Ja. Also, ich muss auch sagen, was ich irgendwie, auch komisch finde, also gut, das wird ja immer so ein bisschen, damit wird ja immer ein bisschen gespielt, dass diese Droiden sehr, sehr uneffektiv sind.
Ja.
Die sind ja schlecht.
Und später ja auch die Jungs dann in den... Das finde ich, sieht jetzt auch irgendwie nicht gut aus, wie die sich da alle hochhangeln. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso, aber irgendwie gefällt mir das auch nicht. Das sieht es ist auch kurz vorm Albernen, finde ich.
Ja, weil die alles das so synchron machen, ne?
Ja.
Ja.
Und auch so viele, ne?
Ja.
Wo sind wir jetzt eigentlich genau?
Ja, das weiß man nämlich nicht so. Ich glaube, man ist in so einer, auf so einer Energieebene oder so.
Ja, also gut, ich habe jetzt also nicht irgendwas verpasst, das ist ja schon mal gut.
Nee, aber ich muss sagen, das ist eigentlich auch cool, dass die beim Kämpfen sozusagen die Arenen wechseln. Also jetzt zum Beispiel, das ist da.
Haben wir so einen Force-Jump gesehen?
Ja. Zum Beispiel, dass es jetzt in diesen komischen Tunnel geht, wo diese Lichttüren sind, ne?
Also die sind doch auch nur jetzt für den Effekt in dieser Szene
ja.
da, oder?
Ja. Also warum die auch immer an- und ausgehen, ne? Also keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber es ist irgendwie auch ganz cool, weil das sozusagen jetzt nochmal so die Spannung rausnimmt. Qui-Gon, ja, meditiert im Prinzip.
Weißt du eigentlich, wie alt er sein soll?
Qui-Gon? Nee.
60. Und wie alt Liam Neeson damals war?
Nee, weiß ich auch nicht.
46.
Ja. Also die Gungans machen sich auf dem Rückzug. Und Jar Jar Binks hat die Brummer losgelassen und läuft in die falsche Richtung.
Ja.
Aber scheinbar tun diese blauen Dinger schon was, ne?
Ja, später sind sie ja so eine Art Granaten noch.
Ja.
Jetzt gleich kommt das ja.
Genau, richtig, ja. Ihr Jar Jar kriegt jetzt den Wummer.
Genau. Aber jetzt.
Aber auch interessant, ja. dass der Gungan, also Jar Jar Binks, so schwer ist, dass er damit diesen Panzer beeinflussen kann, ne?
Ja gut. Du weißt ja nicht, wie leicht die sind oder wie leicht beweglich die sind normalerweise.
Ja, natürlich. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendein super Leichtbau sein.
Ja.
Ja, jetzt haben wir gerade sind wir sozusagen in Rückstand getreten. Die Naboo liegt hinten, würde ich sagen. Und Anakin fliegt ja mehr oder weniger versehentlich in das Droidenkontrollschiff rein.
Ja.
Und ja, macht, sag ich mal, eine Art Notlandung.
Ja, das gefällt mir halt auch nicht, dass er dann da im Schiff landet und dann, dass er ja quasi das Schiff zerstört von innen.
Ja, das ist dann aber auch wieder so diese Star Wars-Logik. Du brauchst nur im Schiff sein und mit einem Schuss was zerstören. Ja, zerstört.
Nee, darum geht's nicht. Es geht mir darum, dass er es ist.
Ach so, ja, okay, ja. So, Obi-Wan
hat einen Schritt zu langsam.
Hat's nicht geschafft. Und muss jetzt gleich mit ansehen. Jetzt müssen wir darauf achten, wie explizit das ist. Ich glaube, er durchschlägt ihm erst nochmal das Lichtschwert. Oder nee, ich glaube nicht.
Nee.
Es geht, glaube ich, gleich. Ja, da war's. Ja, gut, wir sehen's nicht. Doch, wir sehen's.
Ja, wir sehen's schon.
Wir haben's gesehen.
Also wir sehen's halt, wie er rauszieht, ne? Ja. Nicht wie er reinsticht.
Ja, und auch ganz kurz nur.
Und wir haben den Schrei, ne?
Ja. Qui-Gon sackt zu Boden und Obi-Wan kann nur zusehen.
So, jetzt muss er natürlich aufpassen, denn wir haben ja erfahren, was mit Wut passiert. Oder wozu Wut führt, ne?
Ja. Ja.
Ja, okay, das ist jetzt ein guter Gag.
Ja, mich sie gibt auf, ja, das stimmt.
Aber das macht halt nicht, das ist halt, hebt halt nicht die 10 Schlechten davor auf.
Ja. So, jetzt haben sie die quasi sehr gut reingelegt, ne?
Ja.
Aber ich meine, die zwei sind aber auch relativ schlecht bewacht, ne?
Ja gut, ich meine, sie gehen ja eigentlich haben sie es ja schon erobert, ne?
Ja.
Die gehen ja nicht davon aus, dass sie nochmal wirklich Widerstand kriegen.
Ja. So, jetzt gehen die Türen auf. Und
Obi. Ewan McGregor hat wohl auch gerne mal so Lichtschwertgeräusche gemacht.
Ja, das kenne ich von mir auch.
Sagt er, ja, während der Dreharbeiten.
Ach so.
Er hat gesagt, ja, da bin ich mal so ein bisschen, I got carried away.
Ja.
Und so, nachdem er erfahren hat, dass er die Rolle bekommen hat, hat er dann mit einem seiner Bekannten einen Lichtschwertkampf geübt, nämlich Noel Gallagher.
Okay.
Also von Oasis, ne?
Ich muss sagen, die Lichtschwerter in Episode 1 gefallen mir optisch noch nicht. Also die sind noch nicht so schön.
Aha.
Die wirken noch so ein bisschen so, ja, wie als hätte man die gerade aus der Plastikpackung bei Toys R Us ausgepackt.
Vielleicht haben sie es ja.
Ja. Naja, ich meine, die gab es dann ja auch irgendwie so, ne? Aber.
Na gut, ich meine, wenn sie für das Kommunikationsgerät einen Lady Shaver nehmen.
Ja. So, ja gut, und so einfach lässt sich so ein Droiden-Kontrollschiff zerlegen.
Ja, das der jetzt noch so der Versuch, diese ellenlange Pottrenn-Szene noch irgendwie zu legitimieren nach dem Motto, ja, nur weil er das so gut konnte, konnte er jetzt das Schiff zerstören. Also, das weiß ich, das gefällt mir auch nicht.
Ja, ist ja die Macht, ne? Dafür haben wir ja die Midichlorianer noch.
Ja,
ja. So, gut, das war natürlich auch die Rettung für die Gungans.
Ja, Deus Ex Machina, ne?
Ja. Aber Obi-Wan hängt da immer noch an diesem Schacht. Ja, und dieses Lichtschwert, ja, ich finde es nicht schön.
Ja, genau, das ist das Machtthema jetzt gewesen.
Ja, genau. Und ich meine, was halt auch schon schön ist, dass er das Lichtschwert von seinem Meister übernimmt, ne?
Und zack, durch.
Richtig, er ist durch. Und hat man es sogar auch ein bisschen jetzt rötlich spritzen sehen?
Nee, glaube ich nicht.
Also es war eher so ein Lichtreflex, ne?
Ja, glaube ich auch nicht. Weil normalerweise soll das ja nicht bluten. Ne? Normalerweise soll es ja sowieso total schön verbrannt sein.
Ja.
Was übrigens auch noch eine Sache war, der Schauspieler hat übrigens kaum geblinzelt. Ray Park war es, glaube ich.
Okay. Wegen den Kontaktlinsen, oder?
Genau, wegen den Kontaktlinsen, aber das fanden, weil die das so schwer gemacht haben.
Ja.
Aber das fanden dann eigentlich alle ganz gut, weil das natürlich so ein gewisses bedrohliches Element noch hatte, dass er nie blinzelt.
Ja. Das muss aber auch sehr anstrengend gewesen sein.
Ja, glaube ich sofort. Der war auch nicht, der war auch, glaube ich, nicht zufrieden mit damit, wie viel da rausgeschnitten wurde dann von ihm.
Na gut, ja. So, wir sind im Prinzip jetzt auf der, ja, kurz vor Ende.
Ja. Ja, also trotz der Tatsache, dass es der schlechteste Star Wars Film ist, ist er noch immer relativ kurzweilig, muss man sagen.
Mhm. Und wir haben natürlich jetzt auch zum Ende, und vor allem, das ist interessant, wir sehen ja hier schon die Leibgarde, ne, die ja dann später auch beim Imperator sogar in Rot gefärbt ist. Und du hast recht, hier haben wir so ein bisschen mit diesen römischen, diese Kämme. Mhm.
Auch dann später, ne, dieses ganze Imperator, das ist ja, ne?
Ja, natürlich. Der Imperator ist ja noch nicht der Diktator. Das ist ja dann nochmal die Sonderform, ne, über dem Imperator. Ja. Oder der Imperator kann
im Notfall... Ich finde jetzt gerade, ne, bei dem Blick gerade eben, bei dem Blick gerade eben, finde ich, wenn man es weiß, hat man gesehen, dass das Salz ist.
Okay. Mhm. Ja, guck, Yoda sagt es.
Und es kommt natürlich der Imperial March dann kurz einmal. Mhm. Die wollten Yoda auch zuerst komplett CGI machen und haben dann entschieden, dass das doch nicht funktioniert. Mhm. Und haben dann doch auch Shots mit einer Puppe gemacht.
Ja, okay. Hier diese Stühle da hinten, ne? Die sehen ja auch so aus wie so Bischofssitze, ne? Oder Bischofsthröne. Ja. So, und jetzt haben wir gleich auch eine relativ interessante Einstellung.
Wo er verbrennt, ne? Also, dass wir überhaupt eine Verbrennung haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wissen, wie eigentlich die Totenriten in dieser
Wobei Universum Anakin sind, wird oder? Später ja auch verbrannt. Also, als Anakin dann wieder, ja.
Ja, aber das wissen
wir. So, jetzt dieser Satz, ne? Er war ein Fifth. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sind zu zweit, ne?
Genau,
das und haben wir. Meister oder der Schüler. Und jetzt haben wir gleich den Schnitt. Der Meister oder der Schüler. Und jetzt haben wir diesen Schwenk, ne? Genau, so. Genau. Und die Schärfe verlagert sich auf Palpatine. Also das ist natürlich schon cool, ne?
Ja.
Und du hast nicht viel Zeit, drüber nachzulenken, weil sofort bist du in dieser Party-Szene, ne? Wir haben hier diese Siegesfeier. Und auch schön, der Triumphbogen, ne?
Ja.
Der gehört ja auch hin zur römischen Kultur. Mhm. Ne, sozusagen auch als Zeichen, ne, dass man die Schlacht gewonnen hat und damit ja auch aufsteigt in der römischen Hierarchie.
Anakin hat jetzt schon mal noch einen Haarschnitt gekriegt.
Genau, und hat auch schon so ein Padawan-Kostüm. So, Yoda ist auch dabei.
Aber er guckt ganz schön grimmig.
Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, dass Yoda dann diese Zustimmung auch alleine gemacht hat, ne? Mhm. Und nicht in der offiziellen Ratssitzung. So, jetzt wird der Friede ausgerufen. Palpatine steht auch dabei.
Das finde ich auch sehr unangenehm, wie sie ihn da so angegrinst und dann auch so die Lippe zuckt von ihr. Das,
ich empfinde mega, das gar nicht so, oder ich sehe es auch gar nicht so. Also,
echt? Oh, ich finde das mega unangenehm.
Ja. Nee, aber das war's, ne? Directed by George Lucas.
Und auch Exekutivproducer.
Genau. Zeta Sol hat Kamera gemacht.
Ja, gut. Das. Ja.
Super.
Hast du irgendwelche Abschlussworte?
Bestimmt? Nee, eigentlich Nein? nicht. Okay. Ich bin, glaube ich, gespannt, wenn wir dann das nächste Mal Episode 4 schauen, weil ich glaube, da können wir noch tiefer in dieses Thema, ich sag mal, Macht und auch das, was ich heute und schon mal versucht habe anzuteasen, warum Star Wars so faszinierend ist,
einzusteigen. Da kann ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr dazu sagen, auch zu dem Thema unterschiedliche Dinge miteinander vermischen.
Ja.
Da werde ich dir ja mal richtig auf den Zahn fühlen.
Ja, bin ich gespannt.
ansonsten,
sage ich erstmal schon mal vielen Dank für diesen ersten Teil.
Ja, ich habe so auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich habe, glaube ich, denke ich, die wichtigsten Sachen erwähnt im Laufe des Films, warum mir der Film weniger zusagt. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und bevor wir uns komplett verabschieden, noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite. Da könnt ihr I Went to Films mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu bei uns in der Podcast-Beschreibung oder auch auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Vielen Dank.
Tschüss.
Bis dann.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.